keine 28 Stunden später reden wir über eine Fortsetzung, die 28 Jahre später sein soll, aber in Wirklichkeit 23 Jahre später gedreht und veröffentlicht wurde. Wir reden über 28 Years Later. Ich wollte jetzt Weeks sagen, weil wir im Vorgespräch gerade noch über Weeks geredet haben. Hi.
Hi Marco, ich bin happy, mit dir mal wieder über Zombie-Content zu reden, obwohl streng genommen ist es ja kein Zombie. Es ist...
Das ist die Diskussion, die immer aufgemacht wird. Können wir die gleich ersticken? Es ist ein Untergenre des Zombie-Genres, die Infizierten, und deswegen ist es wieder in Ordnung, von Zombie-Genre
zu reden. Es ist ein Zombie-Genre. Die sind,
ja.
die sind nicht mehr sie selbst. Die können richtig viel ab. Also wenn ich den irgendwie in die Brust schieße, sind die nicht tot. Und wenn die mich beißen, dann bin ich einer von ihnen. Ich glaube, das ist für mich genug Qualifikation, um ein Zombie zu sein. Für mich sind auch die Infizierten aus Last of Us Pilz-Zombies, sind sie. Weil wenn ich den fünfmal ins Herz schieße, sind die nicht tot. Das heißt, die sind ziemlich untot. Mhm. Ich muss da auch was Bestimmtes zerstören. Und wenn die mich beißen, dann bin ich einer von denen.
Du sagst jetzt schon was sehr Wichtiges, was ich später eigentlich nochmal aufgreifen wollte. Weil das ist natürlich Zombie. Es ist eine Weiterentwicklung des Zombie-Genres in Form eines Subgenres. Und es ist auch bei The Last of Us, sagt man ja auch, die Infizierten. Und die Infizierten, das ist jetzt dieses Untergenre einfach. Ich würde sogar behaupten, 28 Days Later hat das nicht mal ganz erfunden, aber populär gemacht, zumindest in dieser Form. Mhm. Weil es gibt schon andere Filme mit Infizierten, die sich zombie-ähnlich verhalten. Aber es ist ein Untergenre des Zombie-Genres und deswegen kann man auch, ich meine, sie sagen sogar, um das noch ein bisschen aus dem Weg zu räumen, in dem Film, den wir heute besprechen, sagen sie einmal Zombies dazu.
Ja, stimmt. Freue mich richtig, mit dir mal wieder über Zombie-Sachen zu reden, weil als Hardcore-Fan des Genres, ob George A. Romero, und ohne Witz, du bist eine fucking Legende, ich gebe Tarantino recht, du hast so viel gemacht fürs Indie-Kino und fürs Genre-Kino wie kaum jemand, deswegen bist du der Godfather, by the way. Leute, falls ihr es immer noch nicht geguckt habt, in Deutschland nicht so populär, guckt endlich Creepshow, gerade wenn ihr Comic-Fans seid, solltet ihr alle mal Creepshow gesehen, auch du, Marco. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich, ich weiß, es tut gar nichts zur Sache, aber ich würde mir sehr gerne mal ein Nerdkultur-Video zu Creepshow wünschen. Weil allein von der Machart ist, finde ich, ist es wert, ein Nerdkultur-Video zu sein. Nur von der Machart. So von diesem Panel zu Realität. Okay. Und im Schatten von George A. Romero, aber auch in dem Verbeugen von George A. Romero, gibt es das Walking Dead-Universum und gibt es auch das 28-Universum. Das ist auch eine gigantische Verbeugung vor George A. Romeros Arbeit. Kann man nicht anders sagen. Und zwar, es wird ja diese Infektion benutzt, nicht nur, um uns Monster zu zeigen, die dich beißen, sondern auch zu zeigen, was macht sie aus der Gesellschaft, was macht sie aus den Menschen, wie verändert sie die Welt und was bringt sie aus uns heraus, das Beste, das Schlechteste, und stellt da auch immer ein paar spannende Fragen. Es ist ja alles wirklich hart im Geiste von Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und so weiter und so fort. Und ich finde es sehr witzig, dass du bist ja die Struktur in diesem Podcast und ich nicht, du hast diesen Podcast strukturiert in 28 Punkten. 28 Punkte, und zwar Gründe, warum wir diesen Film euch allen ans Herz legen. 18 davon sind spoilerfrei und 10 davon springen dann in die Spoiler-Sektion. Das finde ich ein sehr, sehr... Wie lange saßt du daran?
Gestern, kurz vorm ins Bett gehen, habe ich das noch schnell runtergetippt. Ich glaube, 10 Minuten.
Okay, cool. Kurzfazit. wie stehen wir denn zu 28 Years Later? Ich finde ihn super. Also, ich möchte gar nicht groß drum rumreden. Ist für mich einer der besten Filme des Jahres. Ist für mich wirklich, also er nimmt diese Welt, er baut sie so viel geiler aus. Das ist wirklich ein Film, der voll auf Worldbuilding setzt. Das ist der am schönsten inszenierte Film, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Also die Kameraarbeit in diesem Film ist unglaublich. Gerade wenn man überlegt, das ist ja immer noch ein Zombie-Film. Aber was man hier sieht, hat mich teilweise an Meisterwerke von Robert Eggers erinnert. Muss ich wirklich sagen. Und er Das Ding ist, und ich glaube, darüber werden wir im Spoiler-Part viel mehr reden, das Zombie-Genre ist ja trotz allem ein wenig ausgelutscht und nicht mehr so frisch, wie es war. Ich meine, es gab 11 Seasons Walking Dead, davon gibt's etliche Spin-offs, es gibt The Last of Us als Spiel, als Serie und. Das heißt, so komplett das Rad neu erfinden, das kann man nicht. Das kann man einfach nicht. Ich finde aber, was der Film macht, ist, den Fokus darauf zu setzen, wie man die eigene Welt besser aufbaut. Und das macht diesen Film wesentlich interessanter und gibt ihm die Möglichkeit, etwas zu machen, was wir sonst immer nur in Zombie-TV-Serien sehen. Und zwar, er covert so viel Ground. Weil normalerweise, weißt du, wir haben eine ganze Walking Dead Season, da können wir unterschiedliche Aspekte sehen. Da können wir eine sehr intime Folge haben zwischen Rick Grimes und Carl. Können wir sehen, was aus den Menschen noch geworden sind, die eventuell eine Bedrohung sind. Können wir auf die Zombies eingehen, die sozialen Implikationen und so weiter und so weiter. Die Sterblichkeit, die Vergänglichkeit des Menschen und bla 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 bla. Mhm. Und in Filmen haben wir normalerweise, habe ich das Gefühl, Zombie-Filme müssen sich immer entscheiden. Und zwar, welches Aspekt arbeiten wir hier heraus? Wir haben sowas wie I Am Legend. Das ist diese Einsamkeit und das Drama des einen Mannes da draußen. Du hast sowas wie Dawn of the Dead. Da hast du einfach die Ragtag-Crew, die überleben muss, mit ein bisschen Humor drin. Vielleicht hast du die eine Mission, die wichtig ist, eine Escort-Mission, gibt es ja auch häufig. Und so weiter und so fort. Oder du konzentrierst dich darauf, wie ist dieses Virus entstanden und so weiter und so fort. Und ich finde, dieser Film sagt, nee, wir unterteilen ihn schon fast in so einen Episodenfilm und sagen, wir geben euch mal in einem Film mehrere Aspekte auf einmal und alle kriegen genug Screentime. Und das ist für mich auf Filmebene im Zombie-Genre was Neues.
Ja, vor allem in der Mischung. Und gerade, was du auch gesagt hast mit I Am Legend, den Punkt werden wir noch mal aufgreifen müssen später. Das ist einer der 28 Gründe. Ich glaube, das macht er besser als alle anderen Filme, die ich bisher in der Richtung gesehen habe.
Ja.
Also da gibt's einige, die das schon aufgreifen, die Idee. Nee, ich will nicht so viel verraten.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
Du weißt, worauf ich hinaus will. Aber wir machen es bei dem Punkt selber, sonst wiederhole ich mich nur. Ich war ein bisschen hin und her gerissen bei dem Film. Ich war hin und her gerissen davon, weil ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung wegen dem Trailer. Mhm. Weil der Trailer oder die Trailer zu dem Film sind ja fantastisch.
Und vage.
Also gerade für Genre-Liebhaber. Vage, konfus, zeigen extrem viel von Film, bis in die letzten Szenen hinein, zeigen super viel. Und gleichzeitig verraten sie dir gar nichts, weil es so kontextlos ist. Und selbst die Musik ist nicht zufällig Musik ist ja schon falsch beim Trailer. Das ist eigentlich ein Gedicht, ein kriegskritisches, anti-britisches Gedicht, das aber zu einem Musikstück, fast schon wie ein Poetry Slam, so umfunktioniert wurde. Und das als Trailer-Hintergrund fand ich schon genial. Das findet jeder toll. Und dann ist es aber auch wirklich so im Film. So viel kann ich verraten, weil der Film ist, was der Trailer dir verspricht. Nur hast du trotzdem eventuell eine leicht andere Erwartungshaltung von dem Film. Weil nach dem Trailer könntest du denken, Aaron Taylor-Johnson ist die Hauptfigur. Das muss man sagen, ist er nicht. Man könnte denken, ja gut, das ist ja der dritte Teil. Das ist eine Art von Fortsetzung. Ist es nicht. Es ist eigentlich wie 28 Weeks Later. Es ist ein fast schon Standalone-Sequel innerhalb desselben Universums. Spielt einfach in derselben Welt. Aber es ist nicht richtig ein Sequel. So, und du könntest denken, ja gut, das ist halt ein Film, aber wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast, weißt du nicht, dass es der Anfang von der Trilogie ist. Und das nur vielleicht Trilogie, weil es kann sein, dass der dritte Teil gar nicht entsteht. Der zweite ist schon abgedreht, der dritte entsteht nur, wenn der erste erfolgreich ist.
Ich glaube, so, das wird er, also, by the way.
Ich hoffe es, ehrlich gesagt, für den Film. Ich kann es mir knapp vorstellen, weil wenn wir über Budgets reden, kommen wir auch noch mal an einem anderen Punkt an.
Aber
das will ich bei den 28 Gründen noch mit verwursten.
Gucken, wie hoch das ist.
Ich kann dir die Budgets sagen.
Ja?
Ja, zwischen 60 und 75 Millionen soll der hier gekostet haben.
Dann
ich hätte sogar gedacht, er sieht aus wie 90 Millionen.
Ich dachte, ja, also ohne Witz, ich habe Filme gesehen, die Budget haben von 150 Millionen, die sehen genauso geil aus.
Wenn sie es nicht durch die iPhone-Kamera gedreht hätten, sondern durch eine richtige Red oder so, dann hätte ich wirklich das Gefühl gehabt, der Film kostet weit über 100 Millionen. So sieht er aus. Ist er aber nicht. Und das, in manchen Szenen merkt man es ja auch. Manchmal merkt man auch, da ist noch diese Independent-Filmer-Magie von Danny Boyle und Alex Garland, diese Magie aus dem ersten Film, sogar noch aus dem zweiten noch drin. Weil der zweite kostet viel weniger, als ich gedacht hätte. Der erste war ja ein Low-Budget-Film mit 8 Millionen. Und die haben ja piratenmäßig irgendwie in London gedreht, ohne Drehgenehmigung. Morgens, wenn keiner auf der Straße war, haben sie schnell irgendwo das abgedreht und so. Und diese Magie hat ja der erste Film. Der zweite hat nur 15 Millionen gekostet. Das ist für die Damen, das ist für 2007 extrem wenig Budget für so einen Film. Mhm. Mit Jeremy Renner und Napalm-Explosion und so weiter und so fort. Hat mich wirklich gewundert. Und der hier kostet jetzt viel mehr. Ich glaube auch, dass es ein Film ist, der seine Kosten wieder einspielt.
Definitiv.
Die Frage ist nur, wie viel mehr und lohnt sich dann ein dritter Teil oder nicht? That being said, der Film spielt mit deiner Erwartungshaltung. Gleichzeitig hat er dir nichts Falsches versprochen. Und ich finde, wenn ihr das erwartet oder wenn ihr das wollt, was ihr da im Trailer seht, dann kommt ihr auf eure Kosten.
Voll.
Ich saß mittendrin, ich war hin und her gerissen, wie gesagt, auch weil der Film so gegen die Norm ist, wie du sagst. Er ist eher episodenhaft, er ist nicht, er ist so viele Genres ineinander, die eigentlich nicht vereinbar sind, was den Film wieder so besonders macht. Und ich saß mittendrin im Film, war die ganze Zeit so, aber ich find's irgendwie geil. Ich liebe es. Ich liebe den Film. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Annihilation oder Civil War. Man kann den Finger vielleicht nicht immer drauf zeigen, was den Film rettet, doch noch ein Film zu sein. Vielleicht geht auch mein Kritiker, mein analytischen Kopf kann ich da nicht ausschalten. Aber ich spüre im Herzen, dass ich es geil finde und ich es liebe, weißt du?
Ich finde, guck mal, der Name ist halt Programm und das ist das Geile, weil wenn du dir 28 Days Later anschaust, ist es halt wirklich die klassischen relativen Anfänge. Ja?
Ja.
Bei 28 Weeks sieht die Welt auch noch nicht so aus, aber nach 28 Years, der Name sollte Programm sein und ich finde, das ist er hier. Und zwar, du siehst eine Welt, die ja doch irgendwie faszinierend ist. Was bedeutet das für alles? Und deswegen finde ich es geil, dass der Film da so hin und her springt, weißt du?
Ich sehe schon, wir haben gerade 5 unserer 28 Gründe schon benannt, aber nicht ausgeführt. Dann lass uns das doch jetzt einfach machen und wir gehen jetzt in die 28 Gründe rein. Fangen wir mit Grund 1 an, einfach 28 Days Later. Fangen wir mit der Legacy an oder anders gesagt, wie stehen wir zu 28 Days Later, lieber?
Ich liebe ihn. Liebe ihn, aber er gehört auch zu, es gibt, ich will generell mal ein Video auf Belief machen, das will ich schon lange, ja, ich weiß nicht, wann ich es mache, ich hoffe, dass ich nach dem Podcast jetzt nicht noch 20.000 mehr Nachrichten kriege, wann, und zwar Filme, die für mich als jemand, der auch kreativ unterwegs ist, extrem inspirierend sind, und zwar in der Hinsicht, du brauchst kein Riesenbudget, um so etwas auf die Beine zu stellen. Ja, da zählt für mich Halloween von John Carpenter dazu. Da steht für mich der erste Mad Max von George Miller dazu. Da zählt Evil Dead natürlich von Sam Raimi und 28 Days Later von Danny Boyle. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als er noch relativ frisch war. Ich fand es allein geil, dass wir jetzt da reingehen, was dann auch das Dawn of the Dead Remake noch mehr gemacht hat, und zwar Zombies, die rennen. Es macht's irgendwie gruseliger, als wenn sie dir langsam folgen und in einer Stunde kriegen sie dich. So, das gibt dem Ganzen eine ganz andere Dimension von Terror. Weißt du? Und die Idee mit dem Koma war ja so signifikant, dass Robert Kirkman so seine Hauptfigur Rick Grimes eingeführt hat. Also, das muss man ja für die Serie als auch für die Comics sagen.
The Walking Dead Comic war nach
20 ja, Days Later? Ja, 2010 war Walking Dead Comic. Oder so. Serie.
Früher gewesen sein.
Stimmt,
die Serie ist 2010.
Warte, ich guck mal ganz kurz, nicht, dass ich mich jetzt hier um Kopf und ich hab versehentlich mein Mikro
Kopf und Kragen.
Gerade. So.
Während du nachschaust, lass mich ganz kurz was dazu sagen, weil du gerade Walking Dead sagst und die neue Gefahr, also wie die Infizierten ausstrahlen. Es gab einen Moment für mich, der auch mit besiegelt hat, warum ich Walking Dead abgebrochen habe, auch wenn du mich erfolgreich überredet hast, irgendwann zurückzukehren. Es gab eine Szene, da ist, ich glaube, es war die Beth hieß sie, oder? Die blonde Junge.
Ja.
Hieß die Beth? Sie ist mal vor Zombies geflohen, hat ihnen einfach einen Tisch vorne dran geschoben. Einfach einen Tisch.
Ja.
Und die sind da nicht drüber, sondern die waren dann so eingeklemmt zwischen Tisch und Wand und dann konnte sie wegrennen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, ihr seid eigentlich keine echt große Gefahr.
Aber yeah, okay. Ja, also bei Walking Dead ist es ja auch so, Zombies sind wirklich nur eine Gefahr, wenn es extrem viele sind. Weißt du? Also, wenn es so eine richtige Horde gibt. Ja.
Oder wenn jemand bequemerweise nicht aufpasst.
Ja, das ist aber das wirklich Debile. Ich habe übrigens noch mal nachgeschaut. Die Walking Dead Comics kamen ein Jahr nach 28 Days Later raus.
Oh, okay.
Und
bezeichnend.
Und die Ausgangssituation für Rick Grimes, sowohl im Comic als auch in der Serie, ist ja wirklich 1:1 wie die von Jim aus 28 Days Later. Und zwar Koma, aufwachen, finde ich auch ehrlich gesagt einen ziemlich geilen Einfall. Und zwar dieses, du hast es nicht mitgekriegt. Und du wachst auf, was ist aus der Welt geworden, hä? Mhm. Was fairnesshalber noch mehr zurückgeht in der Zombie-Genre-Welt. Und zwar kennst du den Film The Omega Man?
Ja, klar. Aber The Omega Man ist ja I Am Legend.
Ja, aber da ist es ja auch der nukleare Fallout und dann rauszugehen und zu sehen, ich war in einem Bunker, was ist denn da passiert?
Weißt oh, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ist Omega Man, oder verwechsel ich das jetzt? Das war der mit Charlton Heston, oder?
Ja.
Ja, denn dann ist das die erste Verfilmung von I Am Legend.
Ja, genau. Aber ja. Es ist ein bisschen anders, weil da geht es ja trotzdem um biologische Warfare und so weiter, weißt du?
Das wusste ich gar nicht. Ich habe nur das Ende gesehen vom Original Omega Man. Aber muss ja auch dazu sagen, auch der Film I Am Legend hat nicht mehr viel mit der Vorlage I Am Legend zu tun. Das ist ja ein Buch, glaube ich, ein Roman.
Ja, ja.
Eigentlich.
Ja.
Ja. Und wir reden gleich noch mal über I Am Legend, weil es einer der 28 Gründe ist. Aber auch was du ja sagst, dieses Timing, ne? Walking Dead 2003, 2002, 28 Days Later, das führt mich zu 2001, nämlich zum 11. September. Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt, aber der Vollständigkeit halber für alle, die das noch nicht gehört haben, wenn ich über Horrorfilme, kommt ja nicht so oft vor, dass ich über Horrorfilme schwadroniere. Was mich nie losgelassen hat, war mal die wissenschaftliche These, dass Horrorfilme immer einen großen Sprung machen, wenn die Medien und Gewalt in den Medien und was die Gesellschaft gerade erfährt, einen großen Sprung gemacht hat.
Mhm.
Beispiel Vietnamkrieg. Also gerade der Vietnamkrieg hat dieses Zombie-Genre mit ausgelöst in den 60ern, weil wir medial auf einmal mit einer komplett anderen Form von Gewalt konfrontiert waren. Vorher hat die Gesellschaft selber von dem Krieg ja gar nicht so viel mitgekriegt, höchstens die Propaganda, was ja auch nochmal eine neue Stufe war, und dann erst von den zurückkehrenden Veteranen, wie es im Krieg war. Jetzt hast du auf einmal mediale Berichterstattung gehabt. Jetzt hast du das Foto von dem Kind, das von Napalm zerfressen ist. So, das macht was mit der Gesellschaft und das macht was mit dem Horrorfilm. Der Horrorfilm weiß, er kann neue Stufen der Grausamkeit erreichen. Er weiß aber auch, ich kann viel Kritischeres über das menschliche Sein erzählen. Und Horrorfilme machen immer wieder diesen Sprung. Dann gab's der nächste ganz, ganz große Sprung war eben 2001, der 11. September, weil es auf einmal Aufnahmen gab von dem, was passiert ist. Und das war unmittelbar und nahbar. Und die Kamera wackelt dabei, weil Leute ja nur eine Kamera in der Hand hielten und so und sind vor dem Staub geflüchtet. Und wie sieht 28 Days Later aus? Es sieht eigentlich aus, als hätte man der ganze Film sieht aus, als wäre man mitten in der Katastrophe drin, so richtig hautnah dabei. Das war auch dem Budget geschuldet, weil sie es nicht auf Film gedreht haben, sondern mit diesen alten, billigen Digital-TV-Kameras. Aber das gibt so dem Ganzen so einen eigenen Look, ein eigenes Feeling.
Und einen eigenen Charme.
Eigenen Charme. Ich habe ihn seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen, muss ich jetzt echt dazu sagen. Aber ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe so viele Momente nicht vergessen. Weil ich weiß noch ganz genau, wie der Dings gestorben ist. Gleason. Wie heißt er?
Brandon Gleason. Brandon Gleason, ja.
Weil Lommel Gleason ist ja sein Sohn.
Sein Sohn.
Ja, genau. Brandon Gleason. Ich weiß noch ganz genau, wie der gestorben ist. Ich weiß auch noch ganz genau das Ende vom Film. Ich weiß ganz genau den Anfang vom Film. Ich habe viele Nebenrollen vergessen. Ich sehe das dann so, keine Ahnung, jetzt hier auf IMDb, wer noch mal alles mitgespielt hat.
Naomi Harris war doch da. Das war ihr richtige Breakthrough-Role im ersten.
Ah, das wusste ich auch schon nicht mehr. Hier zum Beispiel, dass Christopher Eccleston mitgespielt hat, der Doctor Who-Darsteller. das wusste ich auch nicht mehr, aber weißt du, ich lese das hier und denk so, ah ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. Weil der Film dir nicht aus dem Gedächtnis geht. Ich finde den wirklich, also auch der Anfang, allein der Anfang mit dem Affen, all das geht mir nicht aus dem Gedächtnis. Der ist unvergesslich, der Film. Ich finde den wirklich richtig, richtig gut und revolutionär. Und wir sehen ja, was er ausgelöst hat. Er hat The Walking Dead mit ausgelöst. The Last of Us gäbe es nicht ohne 28 Days Later, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ein revolutionärer Low-Budget-Film von Filmemachern, die sich was getraut haben und die in den letzten 20 Jahren super viel dazugelernt haben. Und das sieht man bei einem Film. Darüber reden wir gleich. Dann lass uns doch noch kurz über 28 Weeks Later reden.
Ich will noch eine finale Sache sagen dazu.
Okay.
Und zwar, weil du auch über dieses Low-Budget-mäßige gesprochen hast. Ja, ich finde, ein paar der effektivsten Horrorfilme aller Zeiten sind, weil sie so low-budget sind,
ja,
so heftig. Also, das gibt denen einen gewissen Realismus, weil manches, was du on screen siehst, passiert halt dann auch wirklich. Zum Beispiel, ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Bei Evil Dead haben die wirklich ein
Fenster. Die Waffe?
Die haben ein Fenster rausgeschossen, ne? Das, ja, das ist hart. Texas Chainsaw Massacre, der erste, den habe ich tatsächlich letztes Jahr das erste Mal in der Gänze geguckt. Mhm. Und ich schließe mich seitdem Tarantino an. Es ist ein perfekter Film. Und da kommt keins der Sequels ran, weil der ist so unangenehm. Und der, weißt du, der ergötzt sich gar nicht in Ekelbrei. Und du siehst nicht einmal, wie ein Mensch so richtig zersägt wird. Aber was der mit deiner Fantasie macht und was der dir für eklige Sets zeigt. Und ich habe die Doku gesehen, den war körperlich übel am Set. Auch bei der Hitze. Das war unglaublich. Ja? Mhm. Oder Halloween ist meine Lieblingsszene im ersten John Carpenters Halloween ist tatsächlich die, wo sie zu Sands Grove fahren, wo Michael ausgebrochen ist. Und du siehst einfach, und die hatten eigentlich nur nicht die Auslichtung, die hatten nicht die Möglichkeiten. Du siehst ja so was wie kleine weiße Punkte irgendwo im Regen stehen. Mhm. Und dann checkst du irgendwann, oh mein Gott, sind alle Insassen, die entkommen sind. Aber wie gruselig das aussieht, dass das so einfach nur so kleine weiße Punkte irgendwo in der Dunkelheit sind, das macht das so viel echter, weil so würden die für uns aussehen, wenn wir im Auto fahren würden. Weißt du, da hätten wir jetzt nicht so eine mega Softbox, die schön ausleuchtet in der Dunkelheit. Und ja, es ist deswegen. Und das ist der Charme, den 28 Days Later halt immer behalten wird. Aber guter Übergang zu 28 Weeks, was Danny Boyle gemeinsam hat mit Leuten wie Sam Raimi, ist, er kriegt ein höheres Budget, er ist noch überambitionierter, aber er vergisst seine Wurzeln nicht. Das bedeutet, das, was er inszenatorisch begonnen hat bei 28 Days, das siehst du bei 28 Weeks, das siehst du aber auch bei 28 Years. Da gibt es so ein paar Einstellungen, wo du sagst, das ist ein Danny Boyle Shot. Ja, das ist ein Danny Boyle Shot.
Das Schnitttempo reicht.
Absolut. Eine Sache kann ich ja jetzt schon sagen, das ist jetzt kein Spoiler. Aber jedes Mal, wenn ein Infizierter gekillt wird, ja, dann ist es Schuss.
Nein, das ist ein eigener Punkt, den wir hier haben.
Okay,
das lasse ich dich jetzt nicht erzählen.
Okay. Aber ich mag das ja sehr gerne, dass es ist wie wenn du einen Edgar Wright-Film guckst oder wie wenn du einen Sam Raimi-Film guckst. Selbst bei Doctor Strange and the Multiverse of Madness kann mir niemand sagen, dass die Szene mit Wanda nicht sagen kann, das ist ein Sam Raimi-Shot, weißt du, oder Doc Ock in Spider-Man 2. Mhm. So, das ist und ich liebe das. Und Danny Boyle ist treu zu seinem ganz eigenen Stil. Und in 28 Weeks hat er uns schon gezeigt, was er mit einem höheren Budget machen kann. Und er ist
Danny Boyle ist aber da nur Produzent bei 28 Weeks.
Oh, wirklich?
Ach so, wusstest du, das ist der Punkt bei 28 Weeks, der als Sequel, das finde ich auch so besonders macht. Danny Boyle hatte keine Zeit für den Film, weil er hat irgendwas anderes gemacht. Er ist Executive Producer.
Oh, jetzt sehe ich.
Der Film ist aber nicht von Alex Garland und nicht von Danny Boyle.
Ja, von der Juan Carlos Fresnadillo.
Ja, und den kennt man aus einem anderen Horrorfilm. Ich glaube, ist es dieses Infacto? Ich glaube, der ist es. Also er war nicht gänzlich unbefleckt, als er in diesen Film reingegangen ist.
Intacto.
Ach, Intacto. Ich habe es gerade falsch gelesen. Ich kenne den Film nämlich gar nicht. Aber, und jetzt kommt das Aber, 28 Weeks Later, komplett anderes Team. Ich finde auch ein komplett anderer Ton. Und trotzdem fand ich es ein gutes Sequel, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist an vielen Stellen. Weil Weil er sich so eigene Dinge getraut hat, so schön standalone war und ein konsequentes Ende hatte. Es gibt ein paar Szenen, die mir für immer im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel der Anfang mit Robert Carlyle. Überhaupt, was Robert Carlyle macht. Ich sag nur diese Kussszene. Die Kussszene nennt man ja mittlerweile The Kiss of Death. Die hat ja so einen eigenen Namen, wenn du auf YouTube suchst. So herausstechend ist diese Szene. Ich liebe diese Szene. Und ich liebe sie auch dafür, weil sie eine Sache noch mal, ich weiß, konnotiert, die in den in 28 Days Later sogar, vielleicht sogar ein bisschen untergeht. Dieses Rage-Virus, dieser Zornvirus, um den es da ja geht. Das transportiert Danny Boyle über den Schnitt, über die Nahaufnahmen, die roten Augen, die fletschenden Zähne, ne? Also er transportiert Wut. Die Leute lassen einfach nur Wut raus. Und das ist das Animalische, was da auf einmal zum Vorschein kommt und sie so entmenschlicht. Und wenn Robert Carlyle, ohne zu viel zu verraten, mit dem Wutvirus konfrontiert wird, siehst du den Hass, den er seiner Frau gegenüber hat. Mhm. Und das fand ich so, das ist das, was mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Als hätte der Virus das rausgelassen, was eigentlich schon in ihm drinsteckt. Und das ist etwas, was mich nie losgelassen hat, ja. Also insofern finde ich 28 Weeks Later, ich fand es schon immer eine gelungene Fortsetzung. Nicht so gut, nicht so revolutionär wie der erste, aber ich fand es eine gelungene Fortsetzung, die den ersten gar nichts wegnimmt.
Ja.
Und die Welt eigentlich schön weiterdenkt.
Ja, das ist halt auch die Stärke dieses Franchises, dass sie nicht so, die Kontinuität liegt nicht bei Figuren. Die Kontinuität liegt in der Welt. Und das heißt, es ist gar nicht so, also man müsste sich Mühe geben, um viel kaputt zu machen, weil du fässt ja die Figuren quasi nicht an, die der Vorgängerteil dir überlassen hat. Was sich ja jetzt wahrscheinlich ändern wird durch diese neue Reihe, die jetzt 28 Years startet, weil die ist ja, also soll ja eine Trilogie werden anscheinend. Und da werden wir safe weitermachen mit den Figuren, die uns hier eingeführt wurden.
Dann lass uns auch zu Punkt Nummer 3 gehen, weil Danny Boyle hat jetzt Regie geführt bei dem ersten Teil dieser Trilogie. Er produziert den zweiten Teil der Trilogie. Und er würde den dritten Teil machen, wenn es denn einen dritten geben wird. Das kann man schon mal vorausschicken. Danny Boyle, wie stehst du zu Danny Boyle?
Ich muss jetzt mal gerade noch mal schauen, was ich denn alles von ihm gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe nicht alles gesehen, aber ich bin so ein kleiner Danny Boyle Fanboy, glaube ich. Nicht, weil ich alle seine Filme uneingeschränkt geil finde, sondern ich mag so ein bisschen seine Art, dieses Independent-Filmer-Denken mit in seine Filme zu nehmen, obwohl ich eigentlich sein Schnitttempo hasse. Das muss man noch dazu sagen. Ich mag das nicht, dass der keine Shots länger als 2 Sekunden stehen lassen kann. Aber ich finde, keiner kann das so zusammenkleben wie er. Also Danny Boyle wurde ja bekannt durch
Trainspotting. Den ich ja nie gesehen habe. Der ist ja auf meinem Pile of Shame, ne?
Ich habe den gesehen, aber ich habe den vor mehr als 20 Jahren gesehen und ich kann mich kaum an ihn erinnern. Ich weiß noch, dass ich relativ enttäuscht war, weil Trainspotting ja so ein Kultfilm ist und ich habe das, glaube ich, nicht appreciated, weil ich habe mehr was Guy Ritchie-mäßiges erwartet und habe was komplett anderes bekommen. Aber ich tue dem Film Unrecht. Ich sag nicht, dass er schlecht ist, ich sag nur, ich kann mich kaum noch erinnern und dass ich enttäuscht war, aber ich finde, man sieht ja Danny Boyles Handschrift darin und das ist halt Kult.
Ja. Also ich habe doch überraschend viel von ihm gesehen. Also
ja, klar.
Angefangen mit The Beach, den halte ich für unterbewertet. Den mag ich sehr gerne.
Ja, aber auch Kultfilm, finde ich.
Kult. Slumdog Millionaire.
Finde ein bisschen overrated, aber ich habe ihn geliebt. Also ich habe ihn wirklich gerne geschaut. Ich fand es nur krass, wie sehr der bei den Oscars abgeräumt hat.
Ja, ich mag den trotzdem total gerne. 127 Hours, der ist fantastisch. Der ist richtig.
Ich mag seinen Steve Jobs-Film.
Steve Jobs, der ist phänomenal, der Steve Jobs-Film. Den liebe ich auch.
Den hat ja aber auch hier Dingsbums geschrieben. Sag mal, ich hab's wieder mit den Namen bei dieser Hitze. Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin,
ne?
Hat der geschrieben. Und,
das ist mir eingefallen, bevor ich es gelesen habe.
Und ich liebe Sunshine.
Ich wollte gerade sagen, mein Lieblingsfilm von ihm ist aber der völlig underrated und untergegangene Sunshine. Das ist mein Lieblingsfilm von ihm.
Sunshine ist fantastisch, einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Und nicht nur das, die Musik von Sunshine wird overused in allem. Wenn du epische Musik brauchst, dann nimmst du den Sunshine-Theme und haust ihn überall rein. Die haben den sogar bei Wonder Woman 84 benutzt, als sie fliegt. Die haben den für den X-Men Days of Future Past Trailer benutzt. Diese Musik benutzen sie wirklich. Es ist eine geile Musik, ohne Frage. Ich liebe den Song auch. Und es ist wirklich so Epic Music 101. Aber als jemand, der halt ein Herz für Soundtracks hat und die mit einem ganz speziellen Film in Verbindung bringt, stört mich das manchmal. Ja.
Ich finde, bei Trailern kann man es ja machen, aber in dem Film ist es ein bisschen eine kreative Bankrotterklärung, in dem Fall von Hans Zimmer, glaube ich, ne? Von 1984.
Ja, ja, aber du, es gab auch bei Arrival. Arrival ist ein Film, den ich liebe, und ich bleib dabei. Arrival, nehmen Sie die Musik aus Shutter Island. Und dabei ist die Szene in Arrival so emotional. Und der Song ist mega stark. Aber ich denke jedes Mal an Shutter Island, wenn ich das höre.
Ja, aber dafür ist ja der viel bessere Film als Shutter Island.
Also. Nichtsdestotrotz, weil ich assoziiere halt die Musik mit Shutter Island.
Und, ja, das stimmt.
Und das ist halt ein Problem für mich. Ja.
Also bei Danny Boyle ist bei mir viel Liebe, ein bisschen Unverständnis für seinen Schnitt, aber es ist halt sein Style und irgendwie appreciate ich das auch schon wieder. Man kann aber auch zu Recht sagen, ist er damit nicht ein bisschen bei MTV 90er Jahre so ein bisschen hängen geblieben? Also was das angeht, hat Danny Boyle sich nie weiterentwickelt oder vielleicht höchstens perfektioniert, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie er diese epischen Shots in diesem schnellen Schnitt unterbringt, ohne dass diese epischen Shots ihre Wirkung verlieren. Bei jedem anderen Regisseur hätten die 10 Sekunden lang laufen lassen. Und er schneidet nach einer Sekunde weg.
Ja.
Das ist crazy. Okay. Ja, zu Danny Boyle habe ich gleich noch was bei der Kamera. Aber dann lass uns noch ganz kurz über Alex Garland reden. Ich finde, glaube ich, alles, was er je gemacht hat, was ich gesehen habe, toll. Und es gibt da einen Film, den ich nicht gesehen habe, den du nicht mochtest. Das war Man.
Ja. Also Man ist kacke. Der ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, das erste Drittel, also die ersten 20 Minuten, die empfehle ich fast jedem. Also die ersten 25 Minuten oder so, da denkst du, du guckst den Thriller des Jahres. Der fängt so geil an. Und dann wird er die prätentiöseste Scheiße, die du je gesehen hast. Mhm. Also wirklich, das ist so, ich hab das Onanieren gehört, als ich den Film gesehen habe. Ich habe gehört, wie er sich unterm Tisch einen weggeschummert hat auf sich selbst, weil das war ja wirklich furchtbar. Also ich fand das ganz schlimm. Und
aber okay, lass uns zu einem Positiven kommen.
Ja, aber da muss ich auch immer wieder auf die brillante Kritik von Cinema Strikes Back verweisen, die gesagt hat, dieser Film ist ein A24-Film, der sich anfühlt wie eine Parodie auf A24-Filme. Und ich sag's dir, besser kann man es nicht beschreiben. Deswegen Respekt an Alper. Und ja, ich glaube, du wirst kotzen, weil du kommst nicht klar mit prätentiösen Kram. Und es geht kaum prätentiöser. Ab einem gewissen Punkt wirst du sagen, okay, fuck off. Aber
das fürchte ich auch.
Aber er hat nichtsdestotrotz einen der besten Science-Fiction-Filme der letzten 15 Jahre gemacht. Und das ist Ex Machina. Den liebe ich.
Das ist ein Regiedebüt sogar.
Das ist sein Regiedebüt und es ist eventuell auch mein Lieblingsfilm von ihm. Ich finde den unfassbar stark. Dann Annihilation, dass der direkt auf Netflix gelandet ist, fand ich eigentlich ziemlich schade. Ich hätte den gerne im Kino gesehen, muss ich sagen. Mag ich auch sehr gerne.
Aber bei dem war ja das Problem, der hatte ein Finanzierungsproblem oder ein Publishing-Problem. Keiner wollte den, weil die alle schon wussten, was für ein nischiger Film da ist. Und ich sehe das immer so rum, Netflix hat den ja auch ein bisschen gerettet.
Ja, möglich gemacht.
Deswegen bin ich da immer nicht so sauer, dass es Netflix-Film geworden ist.
Nö, ich bin ja nicht Netflix-sauer. Ich bin nur sauer, weil ich will solche Filme auch im Kino genießen können. Weißt du, ich bin halt da, ich schaue sowas gerne auf einer großen Leinwand. Aber der ist, ich finde, man hätte den einfach vernünftiger vermarkten können. Das ist Lovecraft. Das ist Lovecraft durch und durch, Annihilation. Und gerade das Ende ist sowas von Lovecraft. Finde ich sau cool, subversiv, erinnert an sehr viele John Carpenter-Filme, die in die Richtung irgendwann geschwungen sind. Erinnert auch an Color of Space. Es ist ein sehr, ich finde ihn sehr stark.
Ich finde, er erinnert auch an Stalker. Ich finde, das beschreibt auch Alex Garland ganz stark. Wie heißt nochmal der berühmte Regisseur von Stalker? Der Russe, du weißt es doch.
Russe?
Dass wir solche Sachen immer nachschauen müssen. Andrei Tarkovsky? Oder ist er gar nicht Russe?
Ja, Andrei Tarkovsky,
tatsächlich. Bin ich jetzt blöd? Warte mal. Da. Nee, das ist SSR. Russland. Er ist in Russland geboren. Tarkovsky ist, ich habe mal neulich ein Essay darüber gesehen, wie er es immer schafft, dass seine Welten so traumwandlerisch erzählt sind. Ja. Viele seiner Filme fühlen sich an wie Stalker eben, als würdest du einem Traum beiwohnen, wo du auch nicht alles deuten kannst und du wirst einfach reingezogen. Und manchmal geht es einem Film halt nicht darum, unbedingt narrativ was zu erzählen und eine Heldenreise zu erzählen. Manchmal geht es einem Film auch einfach darum, mit dem Medium, mit den Möglichkeiten des Mediums, dich in solche Welten zu ziehen und dich damit zu faszinieren, als würdest du in ein Gemälde reinschauen. Und das finde ich bei allen Alex Garland-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, schon relativ evident. Das ist da sichtbar, überall. Und das macht Annihilation für mich ja auch so bewundernswert. Du hast recht, ne? Mit einer falschen Erwartungshaltung könnte man richtig genervt sein von dem Film. Aber jetzt, wo du es sagst, Lovecraft, das wäre wirklich die bessere Vermarktung.
Ist durch und durch Lovecraft. Also es ist erst recht, weil es gibt ja jetzt ganze Serien so auf Streaming-Services, die Lovecraft Short-Stories gewidmet sind. Und da gibt es ja anscheinend dann auch ein Publikum für. Und das ist ein Lovecraft-Albtraum. Und das sage ich als etwas, als Kompliment. Die Szene mit dem Bären hat mich echt verstört. Dieses außerweltliche, leidende, oder was auch, es ist komisch. Es ist wirklich, ist ja auch eine Form von Body Horror. Und es kommt jetzt auch mehr und mehr zurück. Ich finde es super. Es nennt sich Cosmic Horror, so nennt sich das. Und,
stimmt.
Ja.
Das ist übrigens eine Philosophie, der sich Rick and Morty verschrieben hat. Cosmic Horror, fällt mir gerade ein. Da muss ich auf ein Essay verweisen von meinem lieben Kollegen Fabian Douglas, der bei GigaTV Mac mal ein Essay über Rick Sanchez gemacht hat, also über die Hauptfigur von Rick and Morty. Und dass eben auch viel Lovecraft und Cosmic Horror in der Philosophie dieser Serie steckt. Auch ein Grund, glaube ich, warum ich Rick and Morty so liebe. Aber mehr dazu in unserem Animationsspecial, das ihr hier irgendwo als Podcast-Folge findet. Ich habe noch eine Sache zu Alex Garland, und zwar sein letzter Film, bei dem er Regie geführt hat, ist ja auch ein Film, der bei uns beiden in den Top 10 des letzten Jahres drin war und ich finde, bei den Oscars sträflich übergangen wurde. Civil Warfare.
Ist nicht sein letzter Film. Er hat dieses Jahr hat dieses Jahr auch einen Film gemacht, einen Kriegsfilm. Und den
meinst, Warfare war auch, ich dachte, er hat nur geschrieben.
Nee, hat er auch Regie geführt, meine ich.
Ach, Co-Regie, tatsächlich. Weil der eigentliche Regisseur, der Hauptregisseur Ray Mendoza, das ist doch der Soldat, dem das passiert ist, wenn ich das jetzt richtig weiß. Deswegen hatte ich das so im Hinterkopf. Deswegen habe ich auch in meinem Kopf gerade Civil Warfare gesagt. Also ich habe nicht in meinem Kopf, ich habe es tatsächlich gesagt. Ich meinte aber Civil War und Warfare dieses Jahr, den ich noch nicht gesehen habe.
Fand ich sehr stark
übrigens. Ja, da hat er Co-Regie geführt.
Sehr stark Warfare.
Muss ich unbedingt nachholen. Ich bin sehr gespannt.
Er ist die Antithese zu vielen Kriegsfilmen. Er ist halt auch so ein Situationsfilm. Weißt du, er schmeißt sich in diese Situation rein und nimmt den Pathos raus und so weiter und zeigt dir einfach nur diese grausame Situation, in der du drin steckst. Und ich finde, das macht er echt stark. Und wird auch den Veteranen gerecht, finde ich, mit denen er zusammengearbeitet hat. Civil War, auch fand ich einen sehr wichtigen Film. Gerade haben wir auch schon sehr, sehr ausgiebig drüber geredet. So,
wir hatten eine eigene Podcast-Folge, glaube ich. Oder ist das nur meine Erinnerung so?
Ich weiß nicht,
oder
ob wir der eigene
besten Film des Jahres.
Ja, zumindest war der in den besten Filmen des Jahres bei uns beiden. Und da sind wir, ist ja ein Film, spannenderweise ein Film über Gesellschaftsspaltung, wurde sehr gespalten aufgenommen. Und ich fand das ja stark, dass der Film nicht in eine Richtung und nicht in die andere tendiert und nicht mal in die Ausweichsmöglichkeit, die dritte, die kritisiert er auch. Also das Ding ist, er zeigt dir ja zwei Seiten. Du musst erraten, worum es geht, weil Texas und Kalifornien haben sich jetzt seceded von der Republic. Also sind die links oder rechts? Keine Ahnung. Ein paar davon sehen aus wie Hipster, die ein Sojalatte Macchiato trinken und danach über den Kapitalismus schimpfen. Und ein paar davon sehen aus wie die radikalsten Rednecks, die du je gesehen hast. Also, my good. Und
trotzdem weißt du nicht, wer auf welcher Seite steht.
My good is as good as yours, ja. Und dann bist du aber irgendwann in einer Stadt, die daran nicht teilnimmt. Und dann wird auch nochmal die Frage gestellt, aber ist das auch eine Option? So? Mhm. Aber er gibt dir keine Antworten. Ich mag Filme, die sich nicht zwingend herausnehmen, dir eine Antwort geben zu können. Und gerade bei so einem komplexen Thema, weil gerade wenn es um innenpolitische Probleme geht und innere Spaltung, ja, ist ja die Lösung eigentlich ein Dialog. Mhm. Egal in welche Richtung. Also erstmal, dass man wieder auch anfängt, aufeinander zu hören und sich zusammen an den Tisch zu setzen, auch mit Leuten, die man nicht, also dessen Meinung man nicht mag. Das ist ja irgendwie voll wichtig. Und dass man so ein bisschen aus diesem Schubladendenken reinkommt und probiert, zu die Sachen zu finden, die uns wesentlich mehr einen, als die, die uns zerspalten in einer Gesellschaft. So, dass man das findet, diesen Common Ground. Und ich finde, dadurch, dass dieser Film so viele Fragen stellt, ich finde, genau diese Fragen zu stellen, führt dazu, dass das Leute einlädt, darüber zu reden. Weißt du?
Ich möchte noch eine Sache herausstellen bei seiner Arbeit, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber wichtig ist für den zukünftigen Marco, wenn wir in 2 oder 3 Jahren über einen Film reden werden, der mich sehr bewegen wird, nämlich Elden Ring.
Oh.
Das ist, hast du schon mal von Elden Ring gehört?
Das ist ja nicht Gamer. Das ist irgendein Spiel, wo man rumrennt und Fantasy-Sachen macht.
Genau. Ich habe dir ja bei Green Knight damals gesagt, dass es mich sehr an Elden Ring erinnert, nur von der Atmosphäre her. Also, wenn es nur um Atmosphäre ging, wenn du Green Knight noch mal erleben willst, dann schau dir doch mal irgendwann, du hast jetzt eine PlayStation 5, schau dir mal irgendwann Elden Ring an. Elden Ring ist mein absolutes Lieblingsspiel der letzten 15 Jahre, würde ich sagen. Also, wenn es jetzt nur um das rein Spielerische geht, ne? Erzählerisch, da sind noch andere Sachen, finde ich, weit vorne für mich. Aber das Spielerische, das Erlebnis, also, ich glaube, Elden Ring ist mein Lieblingsgame der letzten 10, 15 Jahre. Das kann ich, glaube ich, relativ sicher sagen. Ausgerechnet ein Spiel, das George R. R. Martin mitgeschrieben hat, aber nur die Prämisse.
Aber er hat es auch nicht zu Ende geschrieben, oder?
Der Kommentar passt besser, als du denkst. George R. Martin, die Idee war saulustig, weil Elden Ring ist ein japanisches Spiel. Und der Gaming Director, wie heißt er mal, was? Miyazaki? Ich glaube Miyazaki. Der ist auch berühmt dafür, dass er die Spiele selber schreibt. Also, was macht George R. R. Martin dort? Sitzt er mit dem zusammen und hat dann gebrainstormt? Was passiert ist, George R. R. Martin hat die Prämisse des Spiels geschrieben, die Welt, in der das Spiel spielt. Und was das Spiel macht, ist, es spielt, nachdem diese Welt zerstört ist, quasi. Also, nachdem all das nicht mehr existiert, die gebrochenen Versionen, all dieser Intrigen übrig geblieben sind, als würdest du ein Postapokalypse Game of Thrones als Prämisse haben, nur mit der Atmosphäre von Green Knight. Hm. Also George R. Martin hat nur den Anfang geschrieben, er musste kein Ende schreiben. Das erklärt einiges. Hm. Und in diesem Anfang hat er seine Initialen versteckt. Alle Figuren fangen mit G, R, R, M an und so weiter. Frag nicht. Das Spiel ist kryptisch und ich liebe es und deswegen perfekt für Alex Garland. Und der schreibt und führt auch Regie. Und was ich nicht wusste, ist, dass sein Videospiel-Background noch viel größer ist als das. Das sehe ich nämlich jetzt erst, wo ich seinen IMDb-Eintrag sehe. Der hat nämlich schon seit 28 Days Later immer wieder in Spielen mitgeschrieben. Zum Beispiel in Enslaved, das war auch ein Story-Driven Game für die PlayStation, glaube ich. Er hat Dread geschrieben. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Hm.
Er hat Dread geschrieben.
Dread ist geil.
Okay.
Ist halt cool. The Raid.
Ja, genau, es ist Raid. Es ist auch nach The Raid, ne?
Ja.
Hat schon ein bisschen geklaut.
Can I copy your homework? Yeah, just make sure it's not too noticeable.
Aber wenn, dann so, ne? Yeah. Er hat den quasi-Reboot-Prequel, das ich aber selber nicht gespielt habe, von Devil May Cry geschrieben, DMC. Das war auch relativ critical acclaimed. Also, wir haben ja neulich über Devil May Cry geredet, dass wir beide ja die Spiele sehr, also den dritten Teil vor allem, sehr lieben. Und er hat das Prequel geschrieben. Aber ja, das habe ich leider nicht gespielt. Das soll aber gut sein. Und was wollte ich noch? Na, egal. Er hat neulich in einem Interview erzählt, dass er beim 7. Playthrough von Elden Ring ist und hat die Bosse gerankt, wer schwer ist und wer leicht ist und so weiter und so fort. Fand ich sehr cool als Elden Ring-Fan, will ich nur dazu sagen. Also, ich halte von Alex Garland eigentlich relativ viel als Filmemacher. Und wir sind jetzt gerade mal bei 4 Punkten. Jetzt kommen wir direkt zum 5., das du schon angeteasert hast. Und ich glaube, ich auch. nämlich das iPhone. Das, was du gerade in der Hand hältst, so wie du gerade schaust.
Nö.
Nee, es ist kein iPhone, gell? Das ist das Ding, aber es ist ein Phone.
Ist es nicht.
Also, wir müssen ganz kurz darüber reden. Ich finde auch, weil du erwähnt hast, wie toll die Bilder aussehen. Ich finde auch, dahinter lässt der Film mich sehr zwiespältig. Die Motive sind genial. Die sind wirklich auf einem, mit wem hast du wirklich mit Eggers, ne?
Ja, ja.
Die sind auf diesem Niveau. Das gebe ich dir. Man sieht aber auch, dass es mit dem iPhone gedreht ist. Also klar, es sieht besser aus, als wenn du oder ich es zu Hause mit dem iPhone drehen würden, weil die nämlich so einen riesigen Oschi an Objektiv davor geschraubt haben. Ein Oschi, der so teuer ist, du hättest auch eine gescheite Kamera dafür mieten können. Okay, der große Oschi, über den reden wir später auch
noch. Wir reden später noch über einen anderen riesengroßen Oschi. So. So.
Das ist einer der 28 Gründe, was soll ich sagen?
Also es war auch das Erste, was mir Marco geschickt hat, muss ich sagen. Ne? Also,
ja, und es war auch auf der Kritiker-Toilette nach der Pressemitteilung
war das Thema. Da hab ich so gelacht, als du mir das geschickt hast. Da hast du mich richtig gekriegt. Ich komme gerade aus dem Kino raus, ich krieg eine Nachricht von Marco und denk mir, fragt er jetzt, wann nehmen wir auf und bla bla bla. Nö, schickst mir ein Ramsay Bolton-Meme mit einer Wurst.
Ich wollte das gerne schon twittern, aber das kann ich ja nicht machen, ohne dass Leute den Film schon gesehen haben, damit sie es kapieren. Na, egal, über das Alpha-Ding reden wir später.
Ja, aber lass uns ein bisschen schneller machen, weil wir sind echt erst bei
Wir sind langsam.
Viel zu langsam. Weißt du, ich dachte davor, als ich diese Punkte gesehen habe, ich so, ja, das wird eher schnell. Nein, das geht nie schnell. Es geht nie schnell.
Ja, aber es geht auch nicht schnell, wenn wir über so eine Ausführung über 1000 verschiedene Filme machen. Jetzt wird's schneller, okay? Jetzt haben wir weniger mit anderen Filmen zu tun. Jetzt fangen wir mit dem Kleinsten an, mit dem fucking iPhone. Der Film ist mit dem iPhone gedreht. Damit geben sie an. Ich finde, sie hätten es budgetmäßig nicht nötig gehabt. Man sieht es, deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten. Selbst gerade Nahaufnahmen von Schauspielern siehst du oft so ein leicht verwaschenes, chromatisches Bild. Also es ist halt wirklich, es zeigt auch, dass das iPhone immer noch keine perfekte Kamera ist, aber es zeigt auch, dass man mit dem iPhone Filme machen kann. Und ich finde, es ist trotzdem im Geiste des ersten Films. Der erste Film war halt so nahbar und die Kamera war klein und sie konnten überall in jede Ecke mit der Kamera. Das hat der Film auch. Ich finde, das tut dem Film gut, dass er mit dem iPhone gedreht ist. Ich finde das wirklich ein Statement und ich finde es cool.
Ich auch.
Okay, du nix. Dann lass uns direkt zum nächsten Grund gehen, weil der hat indirekt mit dem iPhone zu tun. Jetzt springen wir mal schneller. Nummer 6 ist das mysteriöse iPhone Rig. Weil das habe ich zum ersten Mal gesehen, auch auf Twitter wieder. Jemand hat ein Behind-the-Scenes-Foto genommen von einem Infizierten mit so einem Rig aufgeschnallt. Hast du das gesehen?
Mm-mm.
So ein Brustkorb. Und davor ist in einem großen Halbkreis sind so 10 iPhones geschnallt. Die in alle filmen, ne?
Mm-hmm.
Und der Tweet hat behauptet, das ist so ein neue Panorama-Rig, das sie erfunden haben, nur für diesen Film. Und ich habe mir damals schon gedacht, Panorama? Damit machst du doch kein Panorama, also eine Landschaftsaufnahme, eine weite Aufnahme. Das sind ganz viele iPhones im Halbkreis um die Figur herum. Das kann doch nicht das sein. Und ich habe vermutet, es ist doch eher wie ein Matrix wahrscheinlich, dass die Kamera sich um die Leute herumdreht. Und was hast du gesagt vorhin?
Ich?
Ja, du hast doch gesagt, es ist passiert was Besonderes, wenn Pfeile einschlagen bei den Zombies.
Ach so, ja, Freeze Frame und so.
Ja, da ist so eine Art Freeze Frame und die Kamera springt um sie herum.
Ja, ja.
Oder, wie es Danny Boyle genannt hat, The Poor Man's Bullet Time Effect.
Ja, stimmt.
Dafür sind diese ganzen iPhones. Die Kamera dreht
sich. Sie waren sehr stolz drauf, weil sie es andauernd machen.
Sie haben es andauernd gemacht, aber es passt irgendwie zu dem Film. Also es hat mich nicht gestört. Es wirkte nicht zu aufgesetzt, eher faszinierend.
Ich auch, ich fand es cool. Das Schnitttempo, darüber haben wir eigentlich schon geredet.
Eigentlich schon, aber man kann wirklich nicht genug herausstellen, wie schnell dieser Film geschnitten ist. Selbst in den ruhigen Momenten, wenn man mal wirklich drauf achtet, alle 2 Sekunden springt das Bild. Der Film hat ein höheres Schnitttempo als die Action-Szenen in Taken.
Ja, aber schneller Schnitt, der clever ist. Es ist kein Schnittgewitter ohne Purpose. Das darf man dem Film nicht unterstellen.
Ja, ja, genau.
Und das Schnittgewitter unterstützt sogar die Panik, die man fühlt. Und trotzdem gibt es auch lange Takes. Also es es gibt lange Takes, wie zum Beispiel eine Kamerafahrt, wo zwei Charaktere durch den Wald rennen und die folgt denen, geht einmal im Kreis um sie rum, landet dann wieder am Rücken von ihnen und dann geht das Schnittgewitter weiter. Dann geht's von oben, dann kommt von der Seite und so weiter und so fort. Aber
du hast nicht unrecht, aber selbst die Longtakes dort sind nur ein paar Sekunden. Also ich behaupte, die fühlen sich nur so lang an, weil alles andere so schnell geschnitten ist. Also am ehesten noch Kamerafahrten über Landschaften sind manchmal ein paar Sekunden länger. Aber egal, ich finde das Schnitttempo faszinierend. Und was mit dem Schnitttempo auch funktioniert, teilweise laufen sie ja und dann werden Inserts reingeschnitten aus anderen Filmen.
Das finde ich auch geil, ja, also gerade so
dokumentarisches Material. Das Poem, von dem ich geredet habe.
Mhm. Ja, absolut. Absolut.
Also das ist eine coole Art von Schnitt. Man kann sie auch prätentiös nennen, aber ich finde sie cool. Überhaupt wirkt er ja an vielen Stellen manchmal für mich wie, weißt du, manchmal dachte ich, wenn Danny Boyle den Hobbit verfilmt hätte, dann wäre der Film so. Ungefähr das.
Stimmt. Weißt du, was ich meine? Stimmt.
Das ist der fucking Hobbit. Danny Boyle.
Stimmt.
Das ist eigentlich die beste Zusammenfassung.
Aaron Taylor Johnson ist Gandalf.
Ja, also. Und er ist nicht die Hauptfigur. Ja, was uns zu einem anderen Punkt bringt, aber den will ich noch nicht überspringen. Ah nee, wie die Bilder trotzdem wirken, habe ich geschrieben. Also, ja, das haben wir ja eigentlich schon.
Gut.
Die trotzdem Schnitttempo. Punkt Nummer 9 war
da
die
muss
Fortsetzungsidee.
Ich sorry. Kennst du noch Familienduell?
Ja.
Weißt du, eine meiner Lieblingsantworten ist, nennen Sie ein anderes Wort für gut. Uff, schlecht. Übrigens, also ich wäre dafür, dass wir mal Familienduell ein Nerd- und Kultur-Special widmen, weil da gibt es wirklich die besten Antworten auf der Welt. Ich stelle dir eine Frage, danach machen wir weiter. Ich weiß, ich bin jetzt wieder daran schuld an der Tangente. Ich weiß es. Deswegen, als ich mich davor beklagt habe, galt es nicht speziell in deine Richtung. Es ging in unsere Richtung. Aber eine Frage bei Familienduell, die mich nicht loslässt. Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Marco, was fällt dir ein?
Flugzeug.
Fair, ja. Noch was?
Zug.
Auch super. Aber weißt du, was die Person geantwortet hat?
Rückbank, Auto.
Weißt du, was die Person geantwortet hat?
Ne?
Spanien. What?
Spanien. Okay, der hat bestimmt an Flug nach Spanien gedacht oder irgendwie sowas. Spanien. Also meine Lieblingsantwort ist doch dieser Klassiker. Wie heißt der römische Kriegsgott?
Ja, Snickers. Das war mal der schwächste Flieg mit Sonja Zietlow.
Und, ach, das war das.
Und bei war das Kerner? Es gab noch so eine Quizshow, da wie heißt die, das ist wirklich passiert, wie heißt die Biografie von Mike Tyson? Mein Kampf. Das hat wirklich einer gesagt. Da muss man sich nicht wundern, dass die Gesellschaft so blöde ist. Muss man sich nicht. Naja, okay, mal weiter.
Ich hatte als Punkt Nummer 9 die Fortsetzungsidee dahinter geschrieben. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen ausführen, weil dazu haben wir gar nichts gesagt. Muss man die anderen zwei Filme gesehen haben?
Nö.
Weil die liegen fast 20 Jahre zurück. Also der eine nur fast 20 Jahre. Du sagst schon nö. Die Gelegenheit dafür war ja auch niedrig, muss man dazu sagen. Wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist Donnerstag, 19. Juni, ihr hört das am Sonntag frühestens, erst heute landen beide Filme in der Flat im Stream bei Sky und Wow.
Mhm.
Dort könnt ihr die jetzt gucken. Und das ist deswegen besonders, weil der erste Film quasi lange verschollen war.
Mhm.
Den gab es nur auf DVD, die Rechte lagen irgendwie brach, keiner hat das auf Blu-ray rausgebracht oder so. Ich glaube, das haben sie mittlerweile geändert oder werden sie demnächst ändern. Aber es war tatsächlich nicht so leicht, 28 Days Later zu gucken.
Ja, aber es ist auch nicht wichtig. Also, es ist cool, das zu sehen, wenn du wissen willst, wie ging dieser Virus los.
Mhm.
Es ist cool zu sehen, umgekehrt, wenn du jetzt 28 Years Later schaust, einfach nur, okay, wie sieht diese Welt mittlerweile aus, oder zumindest Teile der Welt, dafür ist es cool, aber für die eigenständige Story, die dieser Film erzählt, und sie ist durch und durch eigenständig, und die eigenständigen Figuren, die dieser Film erzählt, und sie sind durch und durch eigenständig, brauchst du weder Days noch Weeks. Absolut nicht. Mhm. Abgesehen davon, und das zeigt ja sogar der Trailer, deswegen sehe ich es nicht als Spoiler an, und es bringt uns direkt rüber zu unserem nächsten Punkt. Ja? Mhm. Unser nächster Punkt zeigt uns ja auch nochmal den Start kurz und hat dann auch dieses 28 years later. Weißt du? Mhm. Also, du siehst irgendein Virus ausgebrochen in der Eröffnungsszene, du siehst wieder diese Panik, und die Panik ist ja größer im Anfangsstadium. Das ist ja auch normal, dass die Panik größer ist, weil es doch etwas komplett Unbekanntes, was ist das, bla bla bla. Später ist man vielleicht auch panisch, wenn man vor den Viechern wegrennt, aber man weiß, womit man es zu tun hat. Und man weiß, das ist jetzt der Ist-Zustand. So, und das macht der Film halt auch. Deswegen, dafür braucht man das nicht. Einfach nur, um zu sehen, Virus ausgebrochen, Freaks rennen und beißen dich. Hast du auch in der Anfangsszene, siehst du ja sogar im Trailer. Also, es ist sogar im Trailer, das ist die eine Szene, die chronologisch eingeordnet ist. Da siehst du nämlich dann, dass der Screen schwarz wird und dass dann 28 Years later steht. Also ist das jetzt gar kein Spoiler, das verrät dir der Trailer. Das ist die Szene mit den Teletubbies.
Ja.
Ja. Und ja, übrigens, dieses fucking Baby bei den Teletubbies fand ich immer das Gruseligste auf der Welt. Es ist mir gestern nochmal klar geworden, als ich das erste Mal auf einer Kinoleinwand sehen musste. Das ist ja schrecklich.
Ist man eigentlich, was aus dem geworden ist?
Ja, ein Alpha.
was mir übrigens, was aber auch ein bisschen clever ist, finde ich gerade Teletubbies zu verwenden, weil Teletubbies ist ja so Nullerjahre 90er Ding. Ich glaube, Nullerjahr, Anfang Nullerjahre, ne? Und es ist ja so, dass 28 Days Later fängt ja in einem alternativen 2002 an.
Ja. Yeah.
Das heißt, wenn die Leute, egal wie viel später, irgendwas gucken wollen für Kinder, was sie irgendwie auf VHS haben oder so, dann ist es logischerweise sowas wie Teletubbies.
Mhm. Und da wird ja auch mitgespielt mit der Idee der Teletubbies. Ich glaube, dass da auch schon ein bisschen mehr Purpose drin ist. Und zwar, wie aus dem Nichts der zweite Teletubby dasteht, dann der dritte, dann der vierte. Das ist ja so ein bisschen sehr metamäßig, wie schnell aus dem Nichts so ein Infizierter da ist.
Ich würde sogar sagen, da steckt ein ganz leichter Zirkelschluss drin, weil sie bunt und hüpfend sind.
Oh.
Oh. Yeah. Es ist nicht so weit hergeholt. Yeah. Zum Thema, Anfang und Ende, wie die verbunden sind, da haben wir später auch noch mehr.
Kennst du reine Nervensache mit Robert De Niro und Billy Crystal?
Ja, klar, natürlich.
Deswegen,
Wie schon ein paar Mal gesagt, der Film entführt uns ja so ein bisschen in eine andere Welt. Fast so, als wären wir wieder Mittelerde. Deswegen ist mein Punkt 11, die Insel selbst. Also einfach die kleine Insel. Wir haben ja schon gesagt, es ist ja faszinierend am Zombie-Genre. Es ist ja meistens sind's nicht die Zombies, sondern wie die Menschen leben, welche Gesellschaft sie sich aufbauen. Etwas, was The Walking Dead ernährt sich ja nur davon. Mhm. Und hier ist es ja auch so, für dich als Walking Dead-Veteran, wie war die Idee, dass sie sich auf eine Insel zurückziehen, die mit einem ganz schmalen Pfad mit dem Festland verbunden ist, der bei Ebbe und Flut, je nachdem, wo wir gerade stehen, natürlich nicht begehbar ist?
Fand ich super. Also es gab schon ähnliche Ideen in der Welt von The Walking Dead. Da gab es in Fear the Walking Dead, wo ich tatsächlich allen Leuten da draußen die ersten drei Seasons hart ans Herz lege. Die sind vom Schöpfer von Sons of Anarchy. Mhm. Danach wird's albern und kacke und komplett, also es hat nichts mehr damit zu tun. Du merkst, weil es war so, Fear the Walking Dead war das realistische Walking Dead. Ja, war was ganz Krasses. Mhm. Und da verpissen sich ein paar Leute erstmal auf eine Yacht. Was ganz cool ist, weil, ey, da kommen die ja nicht auf dich zu. Es war auch übrigens, sich auf einer Insel zu flüchten, das ist ein Zirkelschluss, wie du sagen würdest, zu Dawn of the Dead. Weil das ist der Plan von unserer Crew am Ende von Dawn of the Dead. Nur dann kommen sie auf der Insel an und fuck, andere haben die auch schon gefunden und das sind die Zombies. Und die rennen da in die Kamera und da ist der Film vorbei. Spoiler. Aber, ich fand das cool, aber ich mochte das Inselleben. Ich mochte den obwohl es ja schottisch ist und nicht irisch, hat es mich trotzdem ein wenig an Folktale-Leben wie Banshees of Inisherin erinnert. Und das mochte ich sehr gerne. Ich fand es auch krass. Ich glaube nicht, dass Aaron Taylor-Johnson ein Schotte ist. Er ist ein Brite. Aber er rockt ja den schottischen Akzent ziemlich gut.
Boah, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Der ist Brite, ne? Der ist gar nicht
Schotte. Der ist nicht Schotte.
Also Brite ist Schotte.
Er ist ein English-Actor, ja. Ja,
der ja ist English. Also ich meine, Schotte ist auch Brite, ne?
Aber der macht das ziemlich gut. Übrigens, noch nie habe ich so häufig in einem Film die Worte good lad gehört.
So. Das stimmt.
Das hat ja, mir echt,
der ist Brite. Ja. Buckinghamshire.
Ja, hat mir ziemlich gut gefallen. Also die Idee mit dieser Ebbe, die war fand ich clever.
Man könnte auch sagen, Aaron Taylor-Johnson hat hier wieder eine ganz kleine Bewerbung für seine Bond-Rolle abgegeben, um so ein bisschen Sean Connery zu challengen. Zu channeln. Ja. Nee, ich mochte die Insel. Ich mochte, wie die Leute da zusammenleben. Genau wie du sagst, es hat schon was von Folklore, wie die da leben. Es hat was sehr Mittelalterliches. Ja. Es wird ja auch immer wieder gegengeschnitten mit einem alten Ritterfilm, den ich nicht wiedererkannt habe. Mhm. Doch, ich habe zwischenzeitlich gedacht, das ist die Errol Flynn Robin Hood-Verfilmung, The Adventures of Robin Hood, aber es ist es, glaube ich, nicht.
Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich werde nicht mal so tun, als wenn ich wüsste, was es war.
Aber es war auf jeden Fall ein alter Film und das auch gegengeschnitten mit dokumentarischem Material aus dem Zweiten Weltkrieg von britischen Soldaten. Da heißt es Boots, up and down again dazu geschnitten. Und das passt ja dann auch, wenn du sowas Altes, Ländliches siehst, als wärst du wirklich wieder in der Vergangenheit angekommen.
Da landet steht man ja auch
für alte Werte.
Da landet man ja auch. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Idee von sehr vielen Postapokalypsen. Ich meine, man muss gar nicht so weit gucken. Wir können uns Mad Max anschauen. Da geht's ja auch religiös wieder in die Richtung von Valhalla und nordischen Göttern. Wenn du dir Walking Dead anschaust, es geht wieder zurück zum Pflügen. Ja, und klassische Landwirtschaft und oder bei Lost, das ist nicht mal eine Postapokalypse, aber die müssen ja auch irgendwie auf der Insel klarkommen und einen Garten irgendwie da anlegen und so weiter. Oder bei Last of Us, wo die Leute anscheinend einen Furz im Kopf haben und sagen, Kommunismus ist geil. Bis Pedro Pascal sich dann in Season 2 darauf hinweist, dass das doch nicht so gut funktioniert, aber dann kriegt er einen Golfschläger gegen den Kopf. Spoiler-Alarm, es funktioniert nie. So. Sorry. Ich fand das ja so komisch, dass sie das gesagt haben. Ja, yeah, it's communism, we're a commune. Ich so, nein, ihr seid Survivalists. Ihr seid keine Kommunisten.
Ja, ich würde sagen, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es in der Serie war. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert in unserem The Last of Us Podcast. In den Games ist das mehr ein Gag.
So in den Games wird das gar nicht gesagt.
Eigentlich doch, in den Games wird es auch gesagt.
Nicht Kommunismus. Da werden ganz viele andere Sachen gesagt. Aber
doch, ganz am Anfang. Das ist aber, wenn du läufst mit Ellie und mit, wer holt sie nochmal ab? Der Dings, der weiß schon.
Tommy?
Nee, der andere. Der
Asiate. Jesse.
Wie heißt er nochmal? Jesse. Jesse, die zwei auf dem Weg zu ihrem ersten Ritt nach außen, glaube ich, reden sie. Und wenn sie durch die Stadt laufen, fällt das als Nebensatz, so als Gag.
Aber
wenn du drüber nachdenkst, und das ist mir ein Gag, wenn du drüber nachdenkst, leben wir hier wie im Kommunismus. Yeah. Wir teilen alles und so weiter und so fort. Und ich würde sogar sagen, auf dieser Insel teilen sie auch alles. Das fand ich auch ganz interessant, diese kleinen Momentaufnahmen, die ja Danny Boyle hier schafft. Ohne viel zu erzählen, du hast vor 5 Sekunden, siehst du, wie da eine Kiste ist, eine Grabbelkiste, und Leute holen sich raus, was sie brauchen, und dann Schnitt wieder weg. Und da wird nie wieder drüber geredet. Aber das zeigt ganz gut dieses Zusammenleben der Menschen. Oder auch, wie der eine sich duscht und da noch so ein Schild dran steht, bitte nicht so lange, und so weiter und so fort. Ich fand das schon faszinierend zu sehen.
Dann der eigentliche Protagonist? Oder die Details in der Welt hatten wir eigentlich gerade? Wir sind ja beides
Ich habe gerade das abgehakt. Ja, die Details in der Welt. Ich mag diese vielen kleinen Details in der Welt. Selbst wenn Aaron Taylor-Johnson zum ersten Mal siehst, dann hat er so eine, also wenn er rausgeht, dann hat er so eine kleine Pfeife da so an der Jacke. Na, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir haben selbst mal Kostüm auf alle Details geachtet. Klar, das wird später handlungsrelevant, aber das ist einfach dran. Und ich konnte nicht aufhören, das Bild abzusuchen nach all diesen Details.
Absolut.
Das hat so irgendwie dazu gehört, diese Welt ist wirklich gelebt. Die fühlt sich so an.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Protagonisten. Und ich finde, hier zeigen sich auch die 20 Jahre Erfahrung von Danny Boyle seit 28 Days Later. Weil, wenn er eins in Slumdog Millionaire besonders gut konnte, denn Regie führen bei einem Kind, was nicht so einfach ist. Er hat das Kind gut gecastet und er hat gut Regie geführt dazu. Und das ist hier deswegen wichtig, weil
das ist seine erste Rolle?
Ich wollte, dass du das weiterführst, was ich sage.
Ach so, weil Aaron Taylor Johnson nicht die Hauptrolle ist.
Genau, aber
Sondern wie hieß der, Spike war sein Name im Film. Ich guck mal kurz, wie der Schauspieler heißt. Ich habe den nämlich auch benannt in meinem
Alfie Williams
verdient, überall benannt zu werden, auch namentlich. Weil es ist ja eine Performance. Und wenn man überlegt, ich will wissen, ob das seine erste Performance ist.
Nee, seine dritte. Aber die anderen zwei scheinen mir kleine Nebenrollen zu sein nach IMDb. Also ich sehe da jetzt nichts Großes, ohne es gesehen zu haben.
Er hat in einer Episode mitgespielt von His Dark Materials. Und er hat A New Breed of Criminal, hat er eine Minirolle gehabt. Und wenn ich überlege, dass der hier mit Größen wie Ralph Fiennes toe-to-toe gehen muss. Wenn ich mir überlege, dass der komplette Fokus ist in diesem Film, nichts als Respekt. Wow. Also, er bringt alles. Er bringt die Angst, er bringt auch so ein bisschen dieses Teenie-Angsty-mäßige. Er bringt das Besorgte für den Zusammenhalt seiner Familie. Er bringt das, ich bin überfordert und glaub nicht wirklich an mich. Dann haben wir eine klassische Heldenreise. Und zwar, ich muss jetzt aktiv werden. Und es ist so ein Arc, den er kriegt, wenn man überlegt, wo diese Figur zum Start anfängt und wo sie endet. Es ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Und dieser kleine Junge bringt alle Nuancen in diese Performance rein, die man nur bringen kann. Und es ist wirklich unglaublich, was für ein starkes, junges Talent da ist.
Das habe ich auch gedacht. Also es gibt auch Momente, in denen er ja gar nicht reden muss oder mit jemandem interagieren muss, was schauspielerisch ja oft besser ist, ne? Weil dann eine Performance von mehreren Leuten getragen wird. Manchmal ist er einfach alleine und brät einen Fisch. Und selbst da habe ich ihm die Rolle geglaubt. Ich habe nie gedacht, das ist jetzt ein Kinderschauspieler, der sich ganz steif irgendwie bewegt, weil er gerade acten muss. Yeah. Ich muss jetzt dahin, ich muss das machen. So, der nie drüber nachdenkt, sondern er spielt das, er ist diese Figur. Ich glaube, dass das ein Riesentalent ist.
Ja, also der hat eine großartige Zukunft vor sich, glaube ich. Also ich gönn's ihm.
Ja, eine Person, bei der wir immer noch so tun, als hätte sie eine großartige Zukunft vor sich. Dabei ist er ja schon längst ein etablierter Schauspieler. Man vergisst das nur oft, wie jung er schon angefangen hat. Das ist halt Aaron Taylor Johnson.
Ja. Er hat sich jetzt doppelt rehabilitiert von Craven. So mit Nosferatu und dem Film hier Back-to-Back hat er mal wieder auch gezeigt, was er drauf hat. Und es ist trotzdem, er ist zwar nicht die Hauptfigur, aber er dominiert schon so die ersten 25 Minuten des Films. Und ich war überrascht, in welche Richtung sie mit seiner Rolle gehen. Und zwar, dass sie da wirklich einen zwiespaltigen Typen zeigen, der definitiv auch Dreck am Stecken hat. Und nicht so, wie man jetzt zwingend meinen würde wie, es ist eine Apokalypse und ich habe mal jemanden getötet. Nee, ich rede davon, dass der wirklich auch Character Flaws hat für diese Welt. Und das fand ich stark. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und seinem Sohn war super. Er scheint sich sogar bewusst zu sein, dass er hier und da scheiße ist. Und erst recht gegen Ende. Und ja, also es war eine weitere sehr starke Performance von Aaron Taylor Johnson. Sehr stark sogar.
Ja, vor allem gemessen an der geringen Screentime, die er wieder hat. Also ich finde auch, gerade Nebenfiguren scheint er extrem gut zu sein. Selbst in Tenet, weißt du, wo er nur 5 Sätze sagen darf, ist er eine sehr einprägsame Nebenfigur. Ich finde auch hier wieder die Erfahrung von Danny Boyle. Der hat ja schon mal mit Steve Jobs einen egomanischen Vater dargestellt. Und das ist halt hier auch so. In wenigen Momenten, die er hat für Aaron Taylor Johnson, stellt er einen unfassbar unsympathischen Vater dar, der mehr aus Selbstzweck Dinge tut und von dem Kind verlangt oder dem Kind sehen will. Es ist eine sehr toxische Beziehung zwischen den beiden. Und ich finde, das kommt alles super rüber in der kurzen Zeit. Großartig. Also Aaron Taylor Johnson fand ich toll. Noch besser fand ich meinen Punkt Nummer 15 nach dem Vater, die Mutter, Jodie Comer, die ja, also spätestens seit The Last Duel von Ridley Scott bin ich ein großer Fan von ihr. Habe ich ihren Namen richtig gesagt? Ich guck gerade.
Jodie Comer, ja. Und sie spielt ja in einer Serie mit, die ich boykottiere aufgrund des Titels.
Welche Serie?
Killing Eve.
Stimmt. Killing Eve ist noch auf meiner Watchliste. Jodie Comer ist großartig. Eine Sache kann man ruhig sagen, weil sie zur Prämisse des Films gehört und die noch wichtig ist für das, was uns der Film auch erzählen will. Der Junge hat ja eine große Liebe zu seiner Mutter. Und die Mutter ist ans Bett gefesselt, weil sie
Du, aber das ist gerade alles eigentlich Spoiler-Territorium.
Okay, scheiße.
Das ist ziemlich Spoiler-Territorium.
Nee, komm, das.
Dann muss man auch jetzt in den Spoiler-Teil reinhüpfen. Warum, Marco?
Weil wir jetzt über gewisse Charakteristika reden müssen. Es geht nicht anders. Gerade wenn wir bei der Mutter ankommen. Die Mutter ist geistig eingeschränkt, weil sie irgendeine Krankheit hat und keiner kann mit dem Finger drauf zeigen, was ist. Mhm. Und demenzartige Zustände, ne? Dass sie sich zu einem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben wähnt, dass sie Personen verwechselt, dass sie vergisst, was vor 5 Wochen passiert ist, was vor 5 Tagen passiert ist, was vor 5 Minuten passiert ist. Sie hat wirklich Probleme damit. Und der Einzige, der noch wirklich sie liebt und zu ihr hält, das ist nicht der Vater, das ist der Sohn,
ja.
Spike. Und das erklärt so ein bisschen, dass er so einen Zwiespalt hat mit dem Töten von den Infizierten.
Ja.
Weil wie anders sind denn die Infizierten?
Und auch krank.
Das ist so ein bisschen eines der philosophischen Unterthemen, der Überbau eigentlich, der sich durch diesen ganzen Film zieht. Weil Infizierte sind ja erstmal infiziert, es sind keine Untoten. Es sind auch keine dämonischen Wesen wie in manchen Zombie-Filmen. Es sind Menschen, die infiziert sind. Und man merkt diesen Zwiespalt bei dem Jungen, weil er selber eben eine geisteskranke Mutter hat.
Ja.
Und es gibt diese eine Szene, die ich ganz kurz beschreiben will, die das ganz gut erklärt. Es gibt diese Slow-Lows, werden sie genannt. Das sind dicke Infizierte, die sich über den Boden kriechend bewegen, weil sie nicht mehr anders können, sich aber von Regenwürmern und so ernähren. Sie sind so langsam, die fangen nichts. Aber die kriechen über den Boden und essen Regenwürmer und dergleichen. Und anscheinend so viel, dass sie auch richtig übergewichtig davon werden. Das funktioniert für sie. Was übrigens auch erklärt, warum das kein Redconning zum ersten Teil ist. Die Infizierten könnten immer noch verhungern. Aber solange sie ja was zu essen finden, selbst wenn es nur Regenwürmer sind, können sie natürlich überleben. So, und wir kriegen auch mit, dass sie auf Jagd gehen können. Also natürlich leben sie noch. Und der Junge soll diesen Slow-Low erschießen. Und im Hintergrund sehen wir als Zuschauer, dass ein weiblicher Slow-Low auf sie zukriecht. Und sie sieht, also die zwei wirken wie ein Paar. Mhm. Und sie schreckt erst auf, als der Mann umgebracht wird. Und dann sehen wir, dass ein Kind das alles mit ansehen muss, wie die Eltern umgebracht werden. Und es wird quasi impliziert, es ist das Zombie-Kind. Ob das jetzt in der Zustand des als sie alle infiziert waren, passiert ist, oder als sie noch Menschen waren, ist nicht geklärt. Aber der Junge hat Skrupel und der Junge muss das mit ansehen. Der Junge wird hier schon damit konfrontiert, dass die Infizierten eigentlich eine eigene Gesellschaft aufbauen und ein eigenes System. Und dass es sowas wie Familie und Liebe gibt in diesem System. Oder zumindest wird es angedeutet und vage gehalten. Und der Junge hat da eben Skrupel und der Vater hat sie nicht. Und das hat er vielleicht auch wegen der Mutter.
Ja.
Was uns zu Punkt Nummer 16 führt. Die Entwicklung der Infizierten wie in I Am Legend. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal genannt. Gemeint ist bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber nicht der Will Smith-Film. Weil der Will Smith-Film, auch wenn der schon eher in dem Zombie-Genre verankert ist, hat ja gar nicht so viel zu tun mit der Romanvorlage. Kennst du die eigentliche Idee hinter I Am Legend, hinter der Geschichte?
Ja, und zwar das, was auch im Director's Cut endet. Und zwar, dass diese Wesen immer noch voll bei Verstand sind.
Mhm.
Und ich weiß nicht, hast du das alternative Ende schon mal von I Am Legend gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Aber ich finde trotzdem, dass die Romanvorlage noch einen wichtigen Schritt weitergeht. Nämlich die Frau und das Kind, das er aufnimmt, gehören eigentlich zu denen. Also in der Vorlage.
Mhm.
Da geht's in der Vorlage sind es aber auch Vampire statt Zombies oder Zombie-ähnliche.
Ja, bei I Am Legend ist es ja so ein bisschen auch so, weil die können nicht ins Tageslicht, sonst also es ist ganz komisch. Es ist so.
Es ist noch ein bisschen drin, ja klar.
Es ist Vampir-Zombie irgendwie. Es ist so ein Vampir-Zombie-Mutant.
Ja.
Ja. Weil es ja auch durch so ein Medikament irgendwie entstanden ist.
Aber die philosophische Frage, die sich ja dahinter verbirgt, die finde ich so interessant. In I Am Legend geht es ja darum, glaube ich, ist auch diese I Am Legend. Es ist nur noch eine Person auf der Welt ein Mensch. Und wenn der Mensch derjenige ist, der dann die Jagd auf die Vampire eröffnet und quasi, keine Ahnung, die gesellschaftliche Zivilisation rächt, aber damit die Zivilisation der Vampire gefährdet, also Vampire, also die eigentlichen Bewohner dieses Planeten umbringt, wer ist denn dann das Monster? Sind es die Vampire? Oder ist es der letzte Mensch? Und aus der Sicht der Vampire ist es halt der letzte Mensch.
Ja, und da ist es ja auch so, dass am Ende siehst du, der wollte einfach nur seine Frau wieder haben. So, deswegen hat er Jagd auf ihn gemacht. Das ist ja im alternativen Ende so. Nichtsdestotrotz, die haben den Hundi gebissen und als der gestorben ist, das war das Schlimmste auf der Welt.
Ja, aber deswegen mag ich auch den Film nicht so sehr. Weil auch wenn er das sehr effektiv gemacht hat, ein Hund übrigens, was das angeht, super emotional, keine Frage.
Oh Gott, deswegen kann ich den Film nicht gucken. Es ist so schlimm.
Ja, ist es auch. Aber der Film ist halt sehr geradlinig und hat überhaupt gar keinen doppelten Boden, keine Mehrdeutigkeit, keine Hinterfragen von Will Smiths Rolle in dem Ganzen, sondern er ist einfach super geradlinig und simpel. Und das mag ich nicht an I Am Legend. Obwohl die Atmosphäre eigentlich toll ist. Also er hätte das sein können, was die Vorlage war. Aber gut ist er nicht. Aber deswegen mag ich ja 28 Years Later umso lieber, weil er diese Fragestellung langsam aufmacht. Der Vater, gerade weil es Aaron Taylor Johnson ist, finde ich es so erschreckend, weil man denkt, der spielt natürlich eine sympathische Figur. Guck mal, wie er aussieht. Eigentlich schon viel zu gut für die Apokalypse, ne? Wie viel Proteinshakes trinkt er morgens? Und dann stellt er sich als der böse, egomanische, toxische Vater heraus. Und der Junge ist der eigentliche Protagonist. Und der Junge ist derjenige, der sich traut, das alles mal zu hinterfragen.
Ja, dann müssen wir jetzt über die Alphas sprechen. Warte.
Okay, dann mache ich aber als Unterpunkt. Den mache ich. Das habe ich als eigenen Punkt. Das verdient einen eigenen Punkt. Aber ich finde jetzt, ich habe jetzt gerade über gesellschaftliche Struktur geredet und was sie ja neu haben, was vielleicht auch ein bisschen videospielmäßig wirkt, da merkt man wieder Alex Garland, aber ich finde es irgendwie interessant, sind die Alphas. Was sind die Alphas?
Die Alphas sind tatsächlich Anführer von kleinen infizierten Gruppierungen. Das sind die größten und die stärksten. Und einer davon sieht halt aus wie Prime Höhlenmensch, kann man nicht anders sagen. Sieht so ein bisschen aus wie Macho Man Randy Savage, so ein bisschen. mit einem gigantischen Alpha-Lümmel, der immer hin und her klatscht.
Das war mein nächster Punkt, aber du hast ihn jetzt reingebracht, der Alpha-Lümmel. Wir müssen ganz kurz auch über den Alpha-Lümmel reden.
Rede über den
Alpha-Lümmel. Also wenn wir sagen große Menschen, dann meinen wir große Menschen. Man könnte fast sagen, dreibeinige Menschen. Also in manchen Szenen ist es schon eklatant. Also am Anfang dachte ich noch, der Film ist aber zahm. Die meisten Infizierten sind zwar halt nackt, aber sie haben trotzdem noch Lendenschurz und sowas teilweise an. Und dann kommen die ganzen Close-Ups und denkst du, ist doch nicht so viel bedeckt, wie ich dachte. Ja. Und so hatte ich den ganzen Film hinweg. Und es wird halt wirklich krass, wenn die Alphas da stehen. Weil das sind halt 2,5 Meter große Tiere. Ich weiß nicht, welche Schauspieler sie da rekrutiert haben. Der eine kam mir von der Statur her bekannt vor, als hätte er schon mal einen Predator gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber hat noch nie einen Predator gespielt.
Aber es gibt so ein paar prädestinierte große Typen. Also die man schon aus anderen Sachen kennt. Doch ganz bestimmt. Warte mal. Das kann man doch mal schnell rausfinden. 28 Years Later. Wie heißen denn diese Alphas wohl? Die müssen doch hier irgendwo Credit bei IMDb gekriegt haben.
Samson. Der hieß doch Samson. Und das ist Chi-Lewis. Stimmt, die haben ihn doch Samson genannt. Weißt du auch warum?
Ja. Wegen den Haaren?
Ja, wegen allem.
Wegen allem.
Das ist ein Pro-MMA-Fighter.
Der hat Gladiator gemacht.
Und der
Slow Horses, da habe ich ihn gesehen
wahrscheinlich. Der ist ein Pro-MMA-Fighter.
Der spielt auch einen Ted Lasso mit, okay.
Ja.
Aber den habe ich nicht mal gemeint. Ich meinte vor allem den anderen. Weil der in der Silhouette steht, Berserker, das muss ja der. Nee, auch nicht. Auch ohne Credit. Ja, okay. Dann nehme ich das zurück. Aber die sind schon sehr, ja, ikonisch. Kann man jetzt schon sagen.
Ja.
Sehr videospielmäßig. Vielleicht hat es mich auch deswegen einfach an Predator erinnert, weil sie den Kopf zusammen mit der Wirbelsäule rausziehen.
Ja. Also da muss ich hart an Predator denken, dass sie jedes Mal so, sie wirken wie Trophäensammler. Also, was neu ist. Das ist definitiv neu. Also, die Zombies beißen dich ja normalerweise, essen dich auf. Aber der trägt dich dann auch noch stolz irgendwie in der Hand. Und was uns zu Erik führt.
Erik, der Schwede.
Der schwedische Soldat, der, wir müssen ja darüber reden, also die erst, wir haben ja darüber geredet, dass es ein Episodenfilm auch ein bisschen ist. Das bedeutet, darüber haben wir gar nicht geredet. Spike geht am Anfang mit seinem Vater, also Aaron Taylor Johnson, nach draußen. Das ist wie so ein Reiferitual, das ist wie die schottische Bar Mitzwa. Er ist 13 und jetzt darf er das erste Mal einen Zombie töten.
Ja, er sitzt dann auf dem Stuhl und wird durch die Leute
Mazel Tov. So, und auf jeden Fall ist er dann da draußen. Und ich dachte, das wird der ganze Film sein. Ist er aber nicht. Die kommen ja zurück, schaffen es gerade noch, King Dingeling wegzurennen. So, weil der King Dingeling rennt den ja hinterher. Das macht so. Ja. Und
nee, du musst das schon, ein bisschen schneller.
Und dann kommt ja der zweite Akt, weil stellt sich heraus, ich bin ja im Spoilerbereich, Aaron Taylor Johnson geht seiner Frau fremd, obwohl die schwer krank ist. Und da hat halt irgendwann Spike den Punkt, wo er sagt, fuck off. Und ich will Mama retten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Arzt da draußen gibt, hat mir Opa erzählt. Und da gehen wir jetzt hin. Und das ist die Suche nach Ralph Fiennes. Und dort treffen sie auf einen schwedischen Soldaten, der ihnen den Arsch rettet, namens Erik. Mhm. Und der ist halt auch für die humorvolleren Momente dann erstmal da. Es gibt da so ein lustiges Zusammenspiel. Ich finde, es geht nie über Bord mit dem Humor.
Mhm. Ich finde, Erik fühlt sich am ersten wie 28 Days Later.
Ja, er fühlt sich an wie ein Überbleibsel von Charakteren aus 28 und Days und Weeks, voll. Und dann passieren ja interessante Sachen. Zum einen, der ist erst voll auf deren Seite und du denkst, es ist dann so ein Dreiergespann, bis eine schwangere Infizierte ein Baby zur Welt bringt. Und dieses,
das ist Punkt Nummer 21.
Das ist Punkt Nummer 21. Und dieses Baby ist nicht infiziert. Aber Erik will's putz sehen, weil er glaubt nicht daran. Und dann kommt King Dingeling und reißt ihm den Schädel ab. Und das ist ziemlich hart. Also da war, das ist generell, die Szene im Zug ist so klaustrophobisch, die ist super. Und da merkst du halt auch, wie weit Spike gekommen ist. Weil als er mit seinem Daddy unterwegs ist und auch den Druck von seinem Papa gespürt hat und das erste Mal diese Infizierten, hat er andauernd verfehlt, als er einen Pfeil geschossen hat. Und dieser Samson, der kriegt ordentlich Pfeile ab, aber das tötet den nicht, weil die können auch mal 12 Pfeile oder so abkriegen, wurde ja gesagt. Mhm. Und der kriegt 3 oder so ab. Das war ziemlich cool. Was uns zu Dr. Kelson führt. Ralph Fiennes, Punkt. Wie vieler Punkt ist das jetzt?
Punkt 22.
Ja, muss ich überhaupt jemandem sagen, dass Ralph Fiennes der Scene-Stealer in einem Film ist? Es ist mittlerweile, muss ich euch sagen, dass Wasser nass ist. Er ist großartig. Es führt zu der einen Sache, die ein bisschen dumm ist. Und zwar, er betäubt diesen King Dingeling. Und er steht halt betäubt da. Da könnte man den eigentlich töten. Aber das tut man nicht aus Plot-Dummheitsgründen. Aber der ist dann halt auch verantwortlich für diesen Knochentempel, den man sieht. Da geht es halt auch sehr um Vergänglichkeit. Und dass er sagt, am Ende sind wir alle eins. So, Wie sagt er, erinnere dich ans Sterben.
Memento Mori.
Memento Mori, wir werden alle sterben. Wir müssen alle sterben. Was dann auch zu
erinnere dich daran, dass der Tod uns alle erwartet.
Ja.
Quasi, je nachdem, wie du es übersetzen willst.
Ja.
Oder was der philosophische Background dahinter ist. Und bei ihm ist es ja auch viel, vielleicht ist es auch das, muss man dazu sagen. Er ist ja nicht aktiv ein Jäger. Also insofern ist es nicht plot-convenient, also es ist schon plot-convenient, keine Frage. Aber für ihn sind Infizierten und die Nicht-Infizierten sind ja dasselbe.
Yeah.
Das heißt, in dem Moment, wo er Samson umbringen würde, würde er ja Mord begehen in seinen eigenen Augen.
Das stimmt wiederum auch. So habe ich das nicht gesehen.
Ja. Ich persönlich habe immer, weil ich bin so geprägt vom ersten Teil noch, weißt du, wenn du weißt, du musst nur einen Bluttropfen irgendwie ins Auge kriegen, dann ist es vorbei mit dir.
Mm.
Ich persönlich hätte einfach große Angst aus der Nähe. Das ist nicht wie in Walking Dead, wo mit einem Messer immer in den Kopf rein und dann sind sofort alle Zombies tot. Ich würde ja gar nicht in die Nähe dieser Infizierten sein wollen, weil ein Blutstropfen auf die falsche Körperöffnung von dir und dann ist es vorbei.
Ja.
Und weißt du, da aus der Nähe dann diesen großen Samsung umzubringen, Ist eine Ansage, finde ich. Und ich weiß ja auch nicht, wie dieses Schlafzeug wirkt, ne? Ob man doch noch zu leichten motorischen Sachen fähig ist, in dem Moment, wo man ein Messer im Kopf hat.
Ja, und dann stellt sich ja das Heftige heraus, dass die Mutter, das hätte man sich eigentlich auch denken können, sie hat Krebs. Und das ist, ohne Witz, wie der Film damit umgeht, hat mich richtig getroffen. Also, das war wirklich ein rührender Abschied zwischen einer Mutter, die selbst in ihrem Zustand, wo sie manchmal vergisst, wo sie ist, wo sie manchmal denkt, dass sie selber wieder ein kleines Mädchen ist mit ihrem Papa, die aber in ihrem letzten Akt ihren Sohn schützen will und ihm das so in Anführungsstrichen angenehm wie möglich machen möchte, den Abschied. Und dann lässt sie sich halt, sie lässt sich töten. Also sie lässt sich human, in Anführungsstrichen, töten und wird dann halt auch verewigt in diesem Knochenkonstrukt, wo ihr ein Ehrenplatz gegeben wird, womit ich jetzt zwei Punkte gecovert habe, den Knochentempel und die Sterbehilfe. Aber
ich muss schon sagen, der Knochentempel ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
Unglaublich. Ne? Und die Szene hat mich auch sehr getroffen. Also ich muss sagen, was da auch sehr geholfen hat, ist nicht nur die Inszenierung und nicht nur das Schauspiel, der Score war fantastisch. Also da war wirklich die Musik wirklich fantastisch. Und so etwas morbide, perfides, wie ein Turm aus menschlichen Knochen, wie in einem Predator-Film, dass das in einem Emotionen herauskitzeln kann. Und der Prozess, das Fleisch von jemandem wegzubrennen, damit da nur noch der Skelettkopf übrig bleibt, dass das einen nicht so ekelt, sondern einen traurig stimmt. Das muss man erstmal schaffen.
Ich würde sogar sagen, es war ein katharsischer Moment für den Jungen.
Ja, ne? War es auch. Also, war es auch. Aber das war echt eine Szene, die mich gekriegt hat. Also die hat mich mehr, und da muss ich auch sagen, die haben eine Hammer-Chemie, auch die beiden, Mama und Sohn. Also ich kaufe denen das noch mehr ab als die Vater-Sohn-Dynamik mit Aaron Taylor-Johnson. Die haben eine wundervolle Chemie, die beiden. Und ja, das bringt uns noch dazu, dass das haben wir hier gar nicht aufgeschrieben, das Baby bringt Spike zurück zu seiner Community, entscheidet sich aber selber erstmal.
Das haben wir aufgeschrieben, das Ende.
Ja.
Das ist einfach das Ende.
Also erstmal weiter draußen zu bleiben. Wo er dann diesen Fisch brät, was du erwähnt hast, und dann greifen ihn auch wieder ein paar Infizierte an und auf einmal, Fickschnitzel, haben wir die New Kids Turbo. Also so eine Tracksuit-Mafia aus Hawkeye, die auch irgendwie mega krass gut darin ist, Parkour zu machen. Aber ist halt eine Anspielung auf den Prolog des Films. Weil der Prolog hat ja einen Jungen gezeigt mit einem sehr religiösen Vater, der dachte, dass das alles dazugehört. Jetzt kommen halt, das ist halt die Apokalypse auf Erden und die Auserwählten kommen in den Himmel, ist ja so ein bisschen apokalyptische religiöse Fantasie. Und er hat ihm das Kreuz gegeben und wir sehen, dass einer von diesen Typen jetzt erwachsen ist und er trägt das Kreuz, aber er trägt es upside down, was ja auch so ein bisschen dafür steht, dass er sich gegen den Glauben gewandt hat und er hilft Spike aus. Und ist das jetzt ein charmanter Teufel, dem man trauen kann oder nicht? Ich denke, das sind die Fragen, die die Fortsetzung beantworten wird.
Wir kennen auf jeden Fall seine traumatische Vergangenheit. Ich fand interessant, dass man auch annehmen könnte, das haben viele Kollegen, habe ich dann rausgehört auf der Toilette, als nicht nur über den Lümmel, über den Alpha-Lümmel diskutiert wurde, dass Leute gedacht haben, dass das ist Aaron Taylor Johnson, nur als Kind. Also abgesehen von den super blonden Haaren, aber ich weiß, blonde Haare bei Kindern kann sein, dass die rauswachsen und zu dunkelblond werden, wäre noch möglich gewesen. Aber Aaron Taylor Johnson spricht ja so ein hartes Schottisch in diesem Film, dass da unmöglich der Junge gewesen sein konnte, auch wenn das auch Schottland war, aber der Junge sprach nicht so.
Ja.
Deswegen war mir schon klar, okay, das ist er nicht, das ist ja völlig andere Figur. Und am Ende wird das aber erst richtig klar. Bis dahin wird das im Ungewissen gelassen, muss man schon sagen. Und es führt uns aber zu einem anderen Punkt. nämlich der Punkt des Fortsetzungsproblems. Wenn der Film unter einer Sache leidet, dann finde ich, dass es extrem unbefriedigend ist, dass es ein Film ist, der von Anfang an noch Fortsetzung aus ist. Mhm. Und dass du noch nicht mal weißt, ob der das auch richtig beenden wird, weil der zweite Teil ist gerade in der Post-Production. Aber der dritte wird erst gegreenlightet, wenn der hier erfolgreich ist. Das ist ja noch mal unbefriedigend.
Aber wir als Dune-Fans müssten daran gewöhnt sein. Also, ja, das hat nicht vergessen. Dune kam raus, hieß direkt in der Titelsequenz Part 1. Das, so wurde er noch nicht im Trailer genannt. Aber im Film, als wir drin waren, da haben wir auch darüber geredet, da steht Part 1. Aber da hatte der zweite Teil noch kein grünes Licht. So. Und das war auch ein krasses Gamble. Ich meine, der Dune-Vergleich hinkt nicht mal, weil es ist sogar sehr ähnliches Ende. Dieser junge Typ, der da so seine Heldenreise hat, der das alles hinter sich hat, ist jetzt draußen aus seiner Komfortzone, irgendwo in der Wildernis, trifft dort auf Leute, die ihm die Hand reichen. Bei Timothy waren es die Fremen, bei ihm sind es die New Kids Turbo Fiction jetzt so. Und kriegen wir in Teil 2, kriegen wir eine Conclusio, make it happen, guys, weißt du? Steht auf, geht dafür ins Kino, wenn es euch gefällt. Und das ist, ist ein ballsy Move, aber ich kenn's aus Dune. Ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn Dune keine Fortsetzung gekriegt hätte nach diesem Ende.
Jetzt kommen wir zu den letzten beiden Punkten. Was erwarten wir eigentlich von Teil 2 und was erwarten wir von einem Teil 3? Fangen wir mit Teil 2 an.
Ja, weil Teil 2 The Bone Temple heißt, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es noch viel mehr ich wollte Dr. Kelso sagen, aber er heißt ja Dr. Kelsen. Also, dass Ralph Fiennes noch eine wesentlich größere Rolle kriegt. Vielleicht sehen wir auch seine Vergangenheit, was genau passiert ist, wie wurde er so zu diesem krassen Eremiten, was ist seine Connection zu den New Kids Turbos? Ich wette, da wird es eine geben. Und ja, ich denke, weil Teil 1 trotz allem sich noch mehr auf die Infizierten konzentriert hat, glaube ich, dass Teil 2 noch mehr die menschlichen Fraktionen herausarbeiten wird und dort auch einen potenziellen Konflikt zwischen Menschen untereinander erstellen wird. Das glaube ich. Und du?
Also ich erwarte schon, dass es eine sehr konsequente Fortsetzung ist, weil sie auch von Alex Garland ist. Also wir werden jetzt nicht wieder so ein Standalone-Ding kriegen. Ich meine natürlich nicht, auch wegen der Art der Geschichte, also wie sie endet, aber 28 Weeks Later war ja nicht von Alex Garland. Und ich finde, den Sprung merkt man halt. Und das erwarte ich nicht bei The Bone Temple. Ich finde, von der Regie her erwarte ich was ganz anderes. Weil Nia DaCosta, die neue Regisseurin, die hat ja mit The Marvels und Candyman ja was komplett anderes abgeliefert, als es Danny Boyle in seiner Karriere je getan hätte. Also da bin ich ja mal gespannt, wiefern sie den Look und das Feel, wie soll ich sagen, einfängt und trotzdem ihre eigene Regiearbeit da reinbringt. Also das ist für mich ein völliges, wie soll ich sagen, das ist für mich ein großer Gamble.
Ja.
Anders als Teil 3, weil Teil 3 wäre wieder von Alex Garland und von Danny Boyle. Und auch das wieder übrigens um auf Teil 2. Wie endet denn der, dass es dann trotzdem Teil 3 geben könnte? Ich glaube, dein Dune-Vergleich passt mir gerade sehr gut. Dune hätte auch mit Teil 2 aufhören können. Da gab es auch keinen dritten angekündigten Teil. Der war nicht mal in Vorproduction, als sie angefangen haben mit dem Ende von Dune 2. Also, da ist so vieles, weiß ich noch, so ungewiss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn der Film nur eingeschränkt erfolgreich ist, dass ein dritter gegreenlightet wird, aber weniger Budget hat als die anderen zwei.
Ja. Aber Danny Boyle kann mit einem geringen Budget gut klarkommen und deswegen.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, ich meine, das ist ja im Grunde genommen die Geschichte des Franchises. Also zumindest der Start. Und also wenn es einer kann, ich glaube auch, wenn Sam Raimi nochmal ein Evil Dead macht und man ihm Budget Restrictions gibt, wird ihm das sogar zugutekommen. Das bedeutet weniger Studiointerferenz auch, weißt du?
Das stimmt. Ich würde mir aber auch einfach wünschen, dass es weitergeht, weil von diesem Film bin ich sehr gefesselt. Das muss ich
auch
sagen.
Ich auch.
Das ist ein Film, den schaue ich mir nochmal an und nochmal an. Da bin ich mir relativ sicher.
Ich auch.
Vor dem zweiten Teil auf jeden Fall, aber dazwischen irgendwann wahrscheinlich auch nochmal. Weil das ist ähnlich wie bei Civil War. Das ist so eine eigene Magie, die ein bisschen so weit. Weißt du, der Film ist plot convenient as fuck.
Ja, ja.
Egal welches Szenario du hast, egal was Schlimmes gerade passiert, es gibt immer so die Rettung in letzter Sekunde. Gibt's in fast jeder Actionsequenz.
Mhm.
Die Rettung in letzter Sekunde. Es ist wirklich so plot convenient. Bei jedem anderen Film würde ich kotzen. Aber hier geht's mir gar nicht so sehr um die Action oder um den Horror, sondern es geht mir wirklich darum, in diese Welt
einzutauchen
und auch, wie soll ich sagen, auch über die philosophischen Themen so wenigstens so ein bisschen nachzudenken. Ich habe den jetzt vor ziemlich genau 24 Stunden gesehen. Und ich sage dir, in 4 Stunden, also 28 Stunden danach, denke ich immer noch über diesen Film nach. Ich denke wirklich die ganze Zeit, seit ich aus diesem Kino gegangen bin, denke ich über diesen Film nach. Ich habe es immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich konnte auch hier, selbst jetzt in einem fast 2-Stunden-Gespräch mit dir, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich ihn immer noch ganz verarbeitet habe. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also das muss ja ein Film erstmal schaffen.
Ja.
Und das macht ihn so großartig.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Also ich war hin und weg. Erst recht, ich war hin und weg von allem. Es waren ja so unterschiedliche Ansätze, die sie hatten. Ich war manchmal kriegt dich so ein Film nur auf einer Ebene. Er kriegt dich auf der Thrill-Ebene, kriegt dich auf der inszenatorischen Ebene und so weiter. Aber dass der auch bei mir alle emotionalen Beats saßen für mich.
Hm.
Alle. Ich bin vielleicht ein bisschen zwiegespalten, was die New Kids am Ende angeht. So,
ja, das ist halt so out of tone.
Also ich meine, klar, hier und da gab es auch humorvolle Momente, aber das war ja wirklich Fickschnitzel. Und deswegen mal gucken. Aber erneut, dafür haben wir eine Fortsetzung, das werden wir dann auch daran messen. So, und schauen, funktionieren die oder funktionieren die nicht, weißt du? Ich finde, für diese 2-3 Minuten, in denen sie da waren, kann man das noch nicht wirklich sagen. Aber ein bisschen random war es auf jeden Fall schon. So, aber gut, der wollte halt auch sein bisschen Sarkastisches auch noch drin haben in den Film. Und ich glaube, das hat er diesmal in eine ganze Figurengruppe geschüttet, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ein bisschen random war ja auch die Struktur, die wir diesmal gewählt haben. Und du erinnerst dich vielleicht, im Vorgespräch bin ich ja gleich auf dich zu, wie findest du den Film überhaupt? Weil meine Überschrift ergibt gar keinen Sinn, wenn du den jetzt scheiße findest.
Ja, du bist aber einfach davon ausgegangen, dass er mir gefällt. Und das finde ich auch gut.
Ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Aber du hast noch was sehr viel Wichtigeres gesagt. Du hast nämlich den Film gleich eingeordnet für deine Jahreswertung, weil du was gesagt hast?
Es ist in der Top 10 wahrscheinlich meiner Top Favorites des Jahres.
Und ich glaube bei mir auch.
Du hast gesagt auch, ja.
Ja.
Also dazu muss ich auch sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von dem Jahr. Ich glaube, ich hätte jetzt schon 10 Flop-Filme zusammen. Und wir sind im Juni. Mhm. Ja? Also dieses Jahr ist ja wirklich schwierig. Und wir dachten, letztes Jahr war schwierig. Aber das ist ja gar nichts im Vergleich zu diesem Jahr. Ich hab ein paar tolle Sachen gesehen, aber ich habe auch so viel Scheiße dieses Jahr gesehen. Wow. Da haben wir schon auch über sehr vieles geredet, was dieses Jahr scheiße war. Einen Film habe ich dir sogar madig gemacht, da bist du nicht mal ins Kino gegangen.
Ich habe mir Mickey 17 immer noch nicht angeschaut wegen dir.
Ich wette, der wird dir nicht gefallen. Aber ich kenne ja auch deinen Geschmack mit. Ich glaube, der wird dir zu doof. Also weißt du, der ist so, wenn dir Don't Look Up gefällt, ich glaube, dann wird er dir auch gefallen. Aber das ist wirklich das Niveau.
Aber ich mag ja nicht Don't Look Up. Das ist ja mein Problem.
Das ist das Niveau. Das ist das Niveau von Mickey 17. Für mich persönlich. Also ich sehe da keinen Unterschied. So.
Ja, insofern hat es der Film vielleicht auch ein bisschen leichter. Ich glaube trotzdem, dass es vom Publikum her schwer haben könnte. Ich fand es schön zu sehen, dass er, das Embargo ist ja erst gestern Nacht gefallen, um 23 Uhr, was eher so verdächtig war. Oh mein Gott, Presseverführung ist an einem Mittwoch. Embargo fällt Mittwochnacht, Donnerstag läuft der Film an. Gehen wieder sämtliche Alarmglocken los.
Und die meisten, inklusive mir, hauen dann auch das Video erst Donnerstag raus, weil ich veröffentliche doch kein Video um 23 Uhr. Also,
ja,
das ist ja.
Aber die ersten 35 Reviews 100% bei Rotten Tomatoes.
Ja, also
die haben sich umsonst Sorgen gemacht, wenn sie sich denn Sorgen gemacht haben.
Ja, Also ich finde, der Film ist auch nicht kontrovers genug dafür, dass man denkt, oh, diese Entscheidungen sind die, die werden Leute auf die Palme bringen. Sehe ich gar nicht. Also ich fand den super. Ich fand ihn wirklich, und ich fand, der war auch sehr im Spirit des Franchises. Sehr.
Ja, ich glaube, aber man muss auch genau das Publikum dafür sein. Also ich bleib bei meinem Vergleich vom Anfang. Wenn ihr das sehen wollt, was ihr im Trailer gesehen habt, you're in for a treat. Wenn ihr denkt, aber das ist doch nur ein Trailer, ich will einen ganz normal erzählten Film, was denn sonst? Ich will, dass es ist wie der erste Teil.
Keine
Chance. Das ist nicht der Film, den ihr kriegt.
Es ist nicht nochmal Teil 1. Und es ist eher so, sage ich ja schon häufiger, das, was Walking Dead so in einer Season macht, und zwar unterschiedliche Facetten dieser Apokalypse beleuchten mit unterschiedlichen Figuren und unterschiedlichen Scales, also vom Intim bis zum Großen, von Zombie bis hin zu Community und so weiter und so fort. Das ist einer der ersten Zombie-Filme, wo ich sage, der vereint all das in einem Film. Und normalerweise ist das nicht der Fall. Normalerweise müssen Zombie-Filme sich immer entscheiden, welchen Aspekt aus der Apokalypse benutzen wir. Und ja das und dieser Film hat gesagt, nö, wir machen ein bisschen mehr draus. Und das finde ich cool. Das finde ich cool, weil das passt zum Titel 28 Years Later. Wenn 28 Years Later bedeuten würde, 28 Jahre später, wir haben nochmal im Grunde genommen die gleiche Geschichte mit Jim, ja, dann hat sich die Welt ja nicht krass genug verändert, weißt du? Und nach 28 Jahren finde ich es schon gut, dass da diese Welt und wie die sich entwickelt, mehr im Vordergrund steht. Find ich gut.
Aber jetzt muss ich dich noch mal fragen, weil das ist nicht so ein Quotable-Movie gewesen, finde ich. Weder der noch die anderen beiden. Hast du ein Zitat zum Abschluss
Podcasts für mich? Voll, ja. Richte ich an Danny Boyle, falls der Angst hat, dass der Film nicht gut ist, sage ich, you did good. Good lad.